ja, was es irgendwie dann für Lhasa zu bedeuten hat und
Ja.
wie es dann war, in Hongkong reinzukommen, was ja irgendwie auch nicht ganz so einfach war. Und ja, nochmal eigentlich ganz cool, weil also Lasse Lührs hat ja letzte Woche so ein bisschen den Tag erzählt. Und jetzt mit Lasse Priester sind das so ein bisschen die Folgen und Nachwirkungen von dem Ganzen, was das jetzt irgendwie auch bedeutet, weil also ja, es ist schön und gut, dass irgendwie jetzt kein Rennen war, aber es gibt halt wirklich einige Leute, die jetzt da richtig im Ofenrohr ins
Ja,
Gebirge gucken.
ja, ja.
Also für
Ja,
die das richtig, richtig Mist ist.
ja.
Und das ist auch keine Chance. Also es gibt halt welche, für die ist es super
Ja.
und es gibt halt welche, für die ist es halt eine Vollkatastrophe, weil das halt auch vor, das wird in der Quali-Periode ja auf gar keinen Fall mehr nachgeholt.
Ja. Ja, und das wäre auf jeden
Und ja.
Fall ziemlich Big Points da gewesen.
Ja, das wären Olympic Points ja gewesen und so.
Ja.
Und ein Weltcup gibt ja viel weniger Punkte. Und ja, also darum geht es in der halben Stunde mit Nils und Lasse. Und ja,
Ja,
jetzt drehen wir quasi
ja.
so eine Runde. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Lass
Passt.
uns einfach
Jo,
direkt.
jo. Let's go.
Hello, hello, herzlich willkommen. Buddy Talk mit einem Tag Verspätung. Mika stand im Stau, deswegen verzeiht uns den Tag Verspätung. Deswegen, Mika und ich drehen jetzt eine kleine Runde mit den News des Tages. Es gibt interessante News. Mika interessiert sich ansonsten noch so ein bisschen für meine Zeit in Girona, die jetzt vorbei ist. Ich bin wieder im, ja, so mittelhalbkalten Deutschland angekommen. Meine Zeit ist rum. Und da hinten drauf hat sich Nilsi mit Lasse Priester darüber unterhalten, was die WTCS-Rennabsage in Abu Dhabi eigentlich zu bedeuten hat. Ist ja nicht nur ein Rennen ausgefallen, sondern das hat irgendwie Auswirkungen auf Punkte, auf Qualifikationssysteme für Paris und. Ja, und damit, komm, wir starten direkt rein. Herzlich willkommen in einer neuen Folge Buddy Talk. Und präsentiert wird das Ganze wie immer vom 808 Project. Und wer es immer noch nicht weiß, das 808 Project ist quasi unser bester Freund, wenn es um Ausdauersport geht, weil das 808 Project hat alles im Gepäck, was wir brauchen, um am Ausdauersport Spaß zu papalapap, um am Ausdauersport Spaß zu haben. Das Red Race 120, der Allgäu Triathlon, Hannes Hawaii Tours, Pro Training Tours, Endless Local, das Gruppetto Allgäu und. Das alles gehört unter das Dach von 808 Project. Und jetzt gucken wir uns nochmal Hannes Hawaii Tours genauer an. Weil, also angenommen, ich möchte zum Ironman Hawaii reisen, weil ich da starten möchte. Oder zur 73 WM nach Taupo. Boah, es gibt ja wirklich nichts Lästigeres, als sich um jeden kleinen Mist zu kümmern, den es da so gibt. Aber das Schöne ist, bei Hannes Hawaii Tours kannst du einfach sagen, Hannes, take my money und mach alles für mich. Du kannst einfach sagen, ey, ich will zur 73 WM nach Taupo. Ich will da starten. Ich bringe meine Family mit. Kümmert euch drum. Ganz einfach. Und das ist quasi dein Reisebüro für Wettkampfreisen, wohin es auch geht. Und das ist das Schöne an der Sache, dass man da ein gutes Investment für sich selbst quasi tätigt, um sich diesen ganzen Reisestress zu ersparen und auch vor Ort die ganze Abwicklung. Man wird vom Flughafen abgeholt, um die Räder wird sich gekümmert und. Das ist quasi das Rundum-Sorglos-Paket, das wir uns irgendwie wünschen, um uns auf den Wettkampf zu konzentrieren. Und das alles findet ihr bei Hannes Hawaii Tours. Guckt euch die Welt davon mal an, weil die Mädels und Jungs, die haben jahrzehntelange Erfahrung in dem, was sie tun. Es gibt niemanden, der das besser kann als die. Und das seid ihr wirklich in den allerbesten Händen. In dem Sinne, viel Spaß beim Reisen mit Hannes Hawaii Tours.
Let's go.
Mika, bevor wir über Girona sprechen, bevor du mich mit Fragen löchern kannst, es gibt die News des Tages.
Yes, Yes, ja.
Du kannst Flüge nach Singapur buchen. Ja. Die PTO T100 Singapur-Liste ist jetzt nicht nur bei Pro Tri News quasi inoffiziell draußen, sondern sie ist auch jetzt irgendwie bei der PTO draußen. Und bevor wir darüber sprechen, ich lese sie auch mal kurz vor, damit wir alle im Boot sind. Bei den Männern Magnus Ditlev, Sam Long, Juri Keulen, der eine Wildcard bekommen hat, Alistair Brownlee, Jason West, Daniel Beckegaard, Sam Laidlow, Aaron Royal, Rudy van Berg, Leon Chevalier, Ben Canute, David McNamee, Clément Mion, Peter Himerick, Bradley Weiss, Max Newman, Xavier Gomez, Fred Funk und nochmal zwei Wildcards, Mika Not und Kyle Smith. Bei den Frauen, da gibt es ein paar mehr Wildcards. Also die Liste bei den Frauen ist deutlich lilaner als die bei den Männern. Also die lilanen sind die Wildcards. India Lee, Lucy Charles Barkley, Lucy Byram, dann Wildcards. Hayley Chura, Pamela Oliveira, Kaidi Kivior, Lucy Buckingham, Jocelyn McCauley, Ellie Salthaus, Lotte Wilms, Els Fisser, Radka Wodichkova, Rebecca Clark, Anna Bergsten und Anne Reischmann. Und wieder nicht Wildcards, Ashley Gentle, Chelsea Sodaro, Imogen Simmons, Marjolaine Pierre, Amelia Watkinson. Das heißt, es gibt zwei deutsche Wildcards. Anne Reischmann und The Lion himself, Mika Not.
Yes.
Mika, ja. Wirklich, ich freue mich krass für dich. Richtig, richtig gut. Das ist ja das, wo wir die ganze Zeit gehofft haben und there it is.
Ja, danke.
Erzähl mal.
Ja, nee, freue mich auf jeden Fall auch sehr. Und ja, ein bisschen kurios das Ganze. Gestern aufgewacht und dann habe ich halt auch den Post von ProTrain News gesehen und quasi auch darüber bei Instagram erfahren, dass ich dabei bin. Und dann kurz darauf halt auch eine Mail von der PTO bekommen quasi, ja, wo es dann offiziell noch bestätigt wurde. Aber so, ja, letztendlich habe ich es als erstes über Instagram erfahren, kann man sagen. Ich glaube, da muss die PTO auch noch so ein bisschen quasi sich dran gewöhnen, dass die jetzt ja mit World Triathlon zusammenarbeitet oder dazugehört. Und da ist es halt so, dass die Startlisten einfach immer, die werden halt veröffentlicht, ich glaube 30 Tage direkt vorher. Irgendwas ist 35 Tage und irgendwas ist dann 30 Tage. Aber denen ist halt egal, ob da irgendeine Marketingstrategie hinterher hängt. Das ist halt einfach immer an dem Tag, wird es veröffentlicht. Und da hat halt irgendjemand anscheinend halt dann direkt geschaut, wie die halt sind. Und die PTO wollte eigentlich groß so halt das so als Post wieder halt aufbauen. Quasi erst die Startliste von den Contracted Athletes und dann via Wildcards quasi dazu. Und deswegen stand auch in der Mail zum Beispiel, dass wir noch nichts veröffentlichen sollen, auch wenn eigentlich die Veröffentlichung schon da ist, sollen wir quasi warten, bis von der PTO kommt. Aber ja, jetzt dürfen wir zum Glück schon drüber sprechen, weil die PTO jetzt ja selber diese Liste da schon veröffentlicht hat. Und nee, hat mich auf jeden Fall echt gefreut. Und ich hatte noch am Tag vorher zum Kumpel gemeint, so aus meiner Sicht wäre eigentlich halt Kyle, Juri und ich, fände ich eigentlich am coolsten, wenn es so wird. Klar, fände ich es gut, wenn ich selber dabei bin, aber ich finde auch Kyle und Juri absolut ja, aus sportlicher Sicht echt coole Picks, die, glaube ich, das Rennen, ich meine, Juri hat schon bewiesen in Miami, haben wir gesehen, schon drüber gesprochen, aber ich glaube, Kyle, dem traue ich auch einiges zu. Und auf jeden Fall.
Aber erklär mir mal bitte den Pick von Kyle. Ja, was du meinst, also es klingt ja bei dir so, als wäre es ja offensichtlich, dass Kyle auch ein Pick ist. Warum?
Ja, aus meiner Sicht, also der hatte jetzt Anfang des Jahres ja schon, oder Ende letzten Jahres hat er Taupo gewonnen, meine ich. Und jetzt Anfang diesen Jahres, also erstmal war er dann relativ lange krank, irgendwie im Januar, aber hat dann trotzdem im Februar, war es Challenge Wanaka, hat halt, meine ich, schon gewonnen und auch relativ überzeugend, hat halt den Winter nicht wie die Jahre zuvor irgendwie mit Jan oder so in Girona und Andorra verbracht, sondern halt unten in Neuseeland auch einiges mit Braden zusammen gemacht. Ja, und dementsprechend hatte er eigentlich keinen Winter, sondern da ist dann ja Sommer zu der Zeit. Also der ist, glaube ich, schon echt fit. Wie gesagt, hat jetzt die letzten zwei Rennen gewonnen und ist auch vom Athletenprofil starker Schwimmer, starker Radfahrer Und generell, glaube ich, eher ein offensiver Athlet. Also der wird sich, glaube ich, nicht verstecken in dem Rennen und da vorne mitwirken. Und von daher ist aus meiner Sicht eigentlich ziemlich, ja, ziemlich fairer Pick. Passt auch von der Reise, glaube ich, jetzt echt cool für ihn, weil noch ist er jetzt unten in Neuseeland, kann dann quasi über Singapur nach Europa kommen und dann den Sommer, ich schätze mal, ist dann wieder in Girona den Sommer über, also den europäischen Sommer. Und ja, also finde ich auf jeden Fall fair. Und wir können schon, du hast jetzt die Liste vorgelesen, die gestern veröffentlicht wurde, aber heute hab ich jetzt zumindest schon wieder eine neue Liste gesehen, nämlich wo Max Newman fehlt.
Also ich habe die
Und
Liste von
ProTrain News.
die ProTrain News Liste jetzt einfach vorgelesen.
Ich habe jetzt heute eine Liste noch gesehen, da fehlt Max Newman und stattdessen ist Kaspar Stepniak aus Polen noch mit auf der Liste quasi als vierte Wildcard.
Kennt man den? Noch nie gehört den Namen.
Ich ehrlich gesagt nicht, aber er hat eine Startnummer, die ist niedriger als ich. Also muss er vor mir im Ranking sein, wenn ich es richtig verstehe, und auch vor Kyle. Ich schätze mal, der hat einfach relativ gute Langdistanzen letztes Jahr gemacht. Aber also ich bin ziemlich sicher noch nicht gegen ihn gestartet. Beziehungsweise wenn ich gegen ihn gestartet bin, war er auf jeden Fall nicht vor mir. Sonst würde ich ihn kennen. Ja, aber also da jetzt schon vier Wildcards auch bei uns. Mal schauen, wie viele noch dazukommen. Aber ja, Max Newman, komisch. Ich habe jetzt nichts. Mal wieder nichts von ihm gehört. Ich glaube, wie jeder irgendwie so ein bisschen untergetaucht.
Seit Ibiza letztes Jahr nochmal Triathlon gemacht?
Ich glaube nicht. Also der wollte Hamburg machen, aber das ist dann nichts geworden.
Hat er
Und
auch abgesagt?
ja, also nee. Aber mal schauen. Mich würde es halt echt interessieren, so da jetzt. Ich meine, der hat den Vertrag unterschrieben und muss ja eigentlich sechs Rennen machen. So, jetzt wird es halt echt schon eng. Also, das hatten wir auch schon mal
Ja, aber
im.
hat jetzt mit Laura Philipp hat das Gleiche, ja. Also Laura
Ja,
hat ja auch, macht
ja.
kein Singapur und kein, also hat Miami nicht gemacht und macht kein Singapur. Das heißt, die
Ja,
müssen ab jetzt jedes
ja,
Rennen machen, was ja
ja.
schon auch ein Risiko ist, weil du hast dann keinen Freischuss mehr, den du mal,
Auf jeden Fall.
weil du irgendwie on the edge bist, energietechnisch, und wenn du dann auch noch andere Rennen machen willst mit Weltmeisterschaft und, ist es dann schon Sommer, der ist Harakiri. Und dann auch noch mit Reisen in die USA für San Francisco und. Das ist schon dann ein Programm, wo du dir irgendwie nichts erlauben darfst, dass du dann irgendwie ausfällst, weil sonst hast du auch Vertragsprobleme.
Ja, definitiv. Ich glaube, bei Laura war es ja wirklich so geplant. Der hat es ja relativ früh kommuniziert. Bei
Ja.
Max, wie gesagt, der stand bis gestern stand er noch auf der Liste. Jetzt heute auf einmal schon nicht mehr. Also, ja, ich befürchte, der ist irgendwie so ein. Halt irgendwie gesundheitliche Probleme, sei es Verletzungen oder halt irgendwas Gesundheitliches. Ich weiß es jetzt nicht, aber ja, auf jeden Fall
Ja, stimmt,
nicht cool.
auf der T100-Liste, die vor 4 Stunden auf Instagram gepostet wurde, ist er nicht drauf.
Fehlt der, ne? Ja. Ja, mal
Ja,
schauen, mal
aber
schauen.
Micha, wir sprechen mal nicht so viel über andere, wir sprechen lieber über
Ja.
dich. Was waren die ersten Dinge, die du getan hast, als du es erfahren hast?
Warte mal, gestern früh erstmal ein paar Nachrichten beantwortet, weil als ich aufgewacht bin, hatte ich dann schon Nachrichten von Leuten, die es schon gesehen hatten. Und dann war ich beim Training, also ich bin dann geschwommen und habe beim Schwimmen echt viel nachgedacht, so gerade über quasi dann jetzt, gestern waren es eigentlich noch genau 4 Wochen bis dahin und quasi wie kann ich jetzt die Zeit bis dahin quasi optimal gestalten. Also wir hatten es vom Training eh schon so ein bisschen gemacht, dass wir so trainieren, als wenn es klappen würde. Und jetzt geht es quasi gerade konkret darum, wo ich jetzt dann die spezifische Vorbereitung mache, wie lange ich jetzt noch zu Hause bleibe. Wie gesagt, sind jetzt noch 26 Tage. 7 Stunden Zeitverschiebung werden es dahin, plus halt die Hitze und sowas. Und ja, da geht es jetzt gerade darum, wann ich quasi nach Asien fliege. Letztes Jahr bin ich ja ungefähr 3 Wochen, glaube ich, vorm Rennen nach Phuket geflogen. Da dann 2,5 Wochen geblieben und dann eine halbe Woche in Singapur. Und jetzt mit den Erkenntnissen daraus, plus mit der Hitzevorbereitung und so, da habe ich auf jeden Fall echt gute Daten. Also ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich hatte gestern auch länger mit Ben telefoniert, bisschen da überlegt, gerade auch organisatorisch so ein paar Sachen durchgequatscht. Aktuell, sage ich mal, tendiere ich dazu, relativ lange zu Hause zu bleiben, quasi hier ja nochmal einen Trainingsblock zu setzen mit bisschen Hitzeakklimatisierung und dann direkt nach Singapur zu fliegen. Also wir müssen von der PTO aus Mittwoch vorm Rennen da sein. Das Rennen ist Sonntag bei uns. Und ich bin dann am Überlegen, dass ich davor die Woche, also quasi, ich sag mal so, ja, 9 Tage oder so vorm Rennen dann da bin. Dann quasi das Jetlag ganz entspannt bis zum Renntag weg habe. Plus nochmal wirklich, ja, ganz, ganz spezifische Hitzeakklimatisierung, weil ich meine, klar kannst du es zu Hause machen und so, aber das habe ich halt auch wieder in Namibia so gemerkt, ist halt dann doch was anderes, ob man im Badezimmer fährt oder einfach mit einer Jacke an oder halt wirklich bei 35 Grad, wo noch die Sonne ballert. Genau, da brauche ich
Ja,
auch ein
erstens
bisschen.
fährt und trainiert und auch, das ist ein Unterschied, ob du den ganzen tag der Hitze ausgesetzt bist, so von früh bis spät.
Ja,
Das ist
ja.
ja auch ein Punkt, wenn du den ganzen Tag in der Hitze verbringst, dann gewöhnt sich dein Körper und dein ganzer Biorhythmus und alles ja viel besser an die Hitze.
Ja, voll, toll.
Wenn du mit Ben
Ja.
telefonierst, was sind so, ist es eher so, dass Ben dann so ein bisschen quasi das Zepter in der Hand hat und sagt so, ey, das und das, so und so und so wäre es gut? Oder fragst du ihn Sachen? Wie, nimm uns mal mit in so ein Gespräch, wenn es jetzt um so eine Sache geht, wie, hey Ben, ich bin jetzt irgendwie qualifiziert und ich habe eine Wildcard, wie gehen wir das an?
Nee, also Ben ist da zumindest bei mir sehr offen und fragt eher nach meinem Gefühl quasi. Und letztendlich hat er auch gestern mehrmals so die Frage, also ich habe quasi gesagt so, jo, die und die Punkte sind aus meiner Sicht offen. Aber dann ist er nicht so, also zumindest bei mir nicht, bei anderen Athleten vielleicht schon, aber ich glaube, er weiß, dass bei mir quasi so mein Bauchgefühl und meistens habe ich davor die Sachen schon mir halt selber schon mal durch den Kopf gehen lassen. Und dann fragt er eigentlich erstmal so, was mein Gefühl quasi wäre. Und dann sage ich es halt, also wir hatten einmal halt, ging es gestern, wie gesagt, um die spezifische Vorbereitung und dann noch ein, zwei andere Themen, die jetzt ein bisschen spezieller sind, was zum Beispiel Material oder noch eine andere Sache im Training quasi angeht. Und da hat er halt auch so gefragt, so, yo, was ist dein Gefühl? Da habe ich das gesagt. Und da hat das eigentlich schon mit seinem Gefühl ganz gut übereingestimmt. Und dann quasi in dem Schritt, wenn wir erstmal so das und unsere Gefühle quasi oder mein Gefühl und das, was er sich dazu überlegt hat, ausgetauscht haben, dann geht es quasi in die ja, Lösungsfindung, sage ich mal. Also jetzt, ich kann es jetzt mal an dem Beispiel festmachen mit der Unterkunft oder mit der Anreise. Da habe ich halt gesagt, okay, ich habe das Gefühl, ich habe mittlerweile die Hitzevorbereitung echt gut im Griff zu Hause, dass ich da mittlerweile jetzt seit 2021 eigentlich habe ich jedes Jahr mindestens eine Hitzevorbereitung zu Hause gemacht, habe da gute Daten, weiß quasi, wie viel oder besser gesagt, wie wenig ich brauche, wie ich mich in den Einheiten fühlen muss und sowas, um dann guten Effekt zu kriegen, aber vor allem, um mich nicht kaputt zu machen, weil das ist da meiner Meinung nach deutlich wichtiger, dass man es da nicht überzieht. Und genau das habe ich halt so gesagt, dass ich da echt selbstbewusst bin, was das angeht, und dementsprechend nicht glaube, dass ich jetzt noch unbedingt irgendwie ewig lange vorher da sein muss. Plus die Sache. Also da, es gab quasi drei Optionen. Option 1, so wie letztes Jahr, sehr früh nach Phuket zu fliegen, da zu bleiben, 2 Wochen oder so und dann in der Rennwoche nach Singapur rüber. Option 2, so wie ich es jetzt gerade aktuell vom Bauchgefühl anpeile, 10 Tage vorher nach Singapur und da halt dann den Rest machen. Oder Option 3, einfach die ganze Zeit in Deutschland bleiben und wirklich erst am Mittwoch von der Rennwoche dahin zu fliegen. Und wie gesagt, ich tendiere aktuell zur zweiten Option. Das habe ich ihm halt so gesagt, das halt begründet und sowas. Genau, und was zum Beispiel auch noch gegen Option 1 spricht, wie gesagt, ich glaube halt, ich habe es ganz gut im Griff. Ich habe jetzt noch in Ruhezeit in Deutschland noch ein paar Sachen vorzubereiten. Vor dem ersten Rennen sind schon immer so ein paar Sachen, die, also ich habe jetzt zum Beispiel mein, noch nicht alles Equipment hier, so Race Suit und sowas. Helm muss ich noch, der ist noch nicht bei mir. Und all sowas, dass sowas jetzt halt nicht in Stress ausartet, ist für mich eigentlich auch immer ziemlich wichtig, weil ich hasse es, zu einem Rennen zu fliegen und so im Flieger zu sitzen und so, oh, so völlig gestresst zu sein, die letzten Tage irgendwie vor Abflug. Und ja, deswegen habe ich jetzt, oder hätte ich bei der Option jetzt noch morgen in 2 Wochen würde ich dann fliegen, 2 Wochen Puffer, um das alles relativ entspannt abzuarbeiten. Plus ich hätte nicht ganz so viel Risiko, mir wie letztes Jahr irgendwas einzufangen, mit der beim Essen in Thailand. Das ist in Singapur, denke ich, einfacher. Ja, und dann ging es, wie gesagt, um Lösungsfindung. Jetzt haben wir quasi 3 Optionen uns überlegt für Singapur, wie ich da am besten unterkomme. Ben hat einen Kontakt, den er jetzt mal fragen will bezüglich Homestay oder halt einfach nur eine Idee, wo ich am besten in Singapur dann unterkommen sollte, in welchem Stadtviertel, weil ich meine, wenn man irgendwo ist, wo man erstmal eine Stunde braucht, um vernünftig Rad zu fahren und dabei wahrscheinlich dreimal totgefahren wird, bringt es ja auch nichts. Und ja, dann hab ich noch einen Kontakt. Und wenn die beiden Kontakte nicht funktionieren, dann hat Ben noch eine dritte Idee. Also ja, haben wir da quasi, geht das dann quasi von so Gefühle abgleichen hin relativ schnell zur Lösungsfindung und da möglichst halt dann mehrere Optionen. Also das ist eigentlich echt immer cool mit Ben.
Aber aber ihr seid in der Rennwoche dann schon von der PTO untergebracht, oder?
Genau, ab Mittwoch müssen wir da sein. Ich glaube, ab Dienstag können wir da sein im Athletenhotel. Genau, und jetzt ging es quasi für mich, ich bräuchte dann noch so 4, 5 Tage, müsste ich dann irgendwo anders noch in Singapur unterkommen. Und wie gesagt, letztes Jahr war ich ja auch schon da und fand es da halt gar nicht so kacke, muss ich sagen, in Singapur zu trainieren. Also ich hätte es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Aber es ist eigentlich, also wie gesagt, wenn man im richtigen Stadtviertel wohnt, glaube ich gar nicht so schlimm. Und also vom Hotel musste ich so eine Viertelstunde, war echt mies mit dem Rad zu fahren. Aber dann ist man parallel zur Küste Richtung Airport raus. Ein echt cooler Radweg. Komplett abseits der Straße und um den Flughafen ist auch eine Straße, wo man ja 20 Kilometer lang nur Zeitfahrposition fahren kann, ohne Ampeln und auch eigentlich ohne Autos, weil die fahren direkt vorne beim Flughafen rein. Das ist eher für so Frachter und Transporter und sowas, aber da waren kaum welche. Also dann Swimmingpool hast du auch in der Stadt und Laufen geht sowieso überall. Und zumal in der Woche oder in den letzten 10 Tagen trainiere ich jetzt auch nicht mehr. Dann irgendwie jeden Tag 7 Stunden. Von daher ist das, wie gesagt, aktuell die beste Option, aber ich werde es mir nochmal genau durch den Kopf gehen lassen.
Eine Frage noch, bevor wir zum Girona-Thema kommen. Was bedeutet das jetzt fürs Training bei dir? Ist jetzt klar der erste Tag, aber stellt jetzt nochmal konkret was um oder geht es jetzt einfach im Endeffekt so weiter, wie es sowieso ist, irgendwie halt geplant hatte die ganze Zeit? Hat es irgendwelche Auswirkungen jetzt?
Es sind Feinheiten, die umgestellt werden. Also wir haben ja die Daten vom Rennen vom letzten Jahr. Und ich kenne die Strecken ja natürlich. Wir müssen aber noch checken, ob die wirklich genauso bleiben. Aber dann sind es wirklich Feinheiten, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt eh schon so ein bisschen dahin adaptiert, als ob es klappen würde, das Training. Ja, und jetzt sind es, wie gesagt, Feinheiten in Einheiten. Aber ja, alles nichts super Spektakuläres, sage ich mal. Ja, also wird minimal angepasst, sage ich mal.
Klingt gut. Ich habe hier keine Überleitung, ich habe hier keine Brücke. Ich übergebe dir einfach mal das Zepter zum Girona-Thema. Du hast es vor einer Woche oder so mal gesagt, du würdest gerne so ein Recap dazu machen. Let's go.
Nee, ich fände es eigentlich mal ganz cool so, sonst geht es mir eher um uns Athleten, sage ich mal, Trainingslager und sowas. Und ich glaube, so, oder mir hat irgendeiner, oder ich weiß, wer es war, aber ich sage jetzt mal lieber nicht den Namen, aber hatte ich so ein bisschen gequatscht. Und dann ging es auch so: Ah ja, wie lang ist denn der, mit dem du da Podcast machst, noch in Girona im Urlaub? Und da habe ich auch gesagt, ja gut, weiß ich jetzt nicht, wie viel Urlaub das ist. Ich glaube, der würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da zum Urlaub hinfahre, wenn ich jetzt irgendwo ins Trainingslager fahre. Und ja, da glaube ich, ist für, oder ich finde es auf jeden Fall spannend, mal so ein bisschen zu hören, wie so da dein Alltag aussieht, und auch so ein paar Stats, sage ich mal, jetzt nicht wie sonst um Trainingsstunden oder so. Aber ja, dass du uns vielleicht einfach mal so ein bisschen mitnimmst, wie deine Zeit da in Girona aussieht, wie, ja, falls es sowas gibt, irgendwie vielleicht mal damit beginnt, wie so ein Tag quasi bei dir aussieht. Wie viel Zeit nimmt da in der Regel das reine Shooten ein? Wie viel Zeit sitzt du am Laptop mit Fotos, mit Social Media und sowas? Also ja, lass mal vielleicht einfach damit beginnen, falls es geht. Das ist wahrscheinlich wie bei uns, dass echt jeder Tag
Ja,
ziemlich
also wirklich,
unterschiedlich
ich
ist,
glaube,
aber wie so ein Tag halt aussehen kann bei dir.
also bevor wir zu einem Tag kommen, glaube ich, macht es kurz Sinn zu erklären oder zu erzählen, wieso, also wie es überhaupt dazu kommt, dass ich immer wieder mal länger in Girona bin. Ich habe das vor, ich glaube, vor 2 Jahren, nee, ja doch, vor ein bisschen über 2 Jahren war ich das erste Mal da und fand es da sofort sehr, sehr cool, mir sehr gut gefallen. Und dann war ich da am Ende des Jahres nochmal eine Woche da und dachte mir dann da so, ah, da war ich zum Scrail da und dachte mir da so, boah, es wäre nicht mal cool, hier mal wirklich länger herzukommen, weil ich kann hier bestimmt irgendwie genug arbeiten. Also ich habe hier irgendwie genug Jobs, damit mein Leben finanziert wird. Also ich muss ja auch am Ende des Tages Geld verdienen, Miete bezahlen und irgendwie für mein Einkommen sorgen. Das kriege ich da irgendwie hin. Und ja, so 2 Monate Girona irgendwann zwischen Januar und März sind einfach schöner als der deutsche Winter. Und dann habe ich das relativ schnell einfach mal entschieden, okay, komm, ich mache das jetzt einfach mal letztes Jahr und gehe einfach mal 2 Monate nach Girona und wohne da einfach mal zwei Monate. Habe mir dann eine Wohnung gesucht, damals von einer Athletin auch zur Untermiete, die nicht da war. Und habe das dann so in meinem ganzen Netzwerk überall gestreut, alle wissen lassen, dass ich in Girona bin und in Girona verfügbar bin für Jobs, dass ich da zu buchen bin und sonst aber nirgends anders. Weil es auch so, ich bin das ganze Jahr nonstop unterwegs, ich bin das ganze Jahr irgendwie, boah, ich bin teilweise von März bis Ende Oktober, November nie länger als 10 Tage am Stück zu Hause. Und das ist schon was sehr, sehr, sehr anstrengend ist über das ganze Jahr hinweg und ja, was schon mich manchmal auch wirklich fordert und ich nicht immer so ganz happy da bin mit, immer nicht, war, papperlapapp, nicht immer ganz so happy damit bin, nur unterwegs zu sein. Ohne dass ich jetzt, also soll jetzt nicht negativ klingen, aber ist einfach anstrengend. Und da kann ich einfach 2 Monate an einem Ort sein, ich kann 2 Monate im gleichen Bett schlafen, ich kann 2 Monate Tag ein, Tag aus irgendwie sowas wie eine Routine haben und deswegen habe ich das gemacht und Girona ist einfach. Er ist einfach der europäische Herzmuskel der Triathlon- und Radsportwelt. Das ist einfach krass. Und das nützt natürlich beruflich für mich schon was. Man lernt da sehr viele wichtige, gute, entscheidende Leute kennen, sowohl von Athletinnen und Athletenseite als auch von industrieller Seite vor allem. Also die ganze Industrie ist auch irgendwie da. Da sind Leute, die sind mit der ganzen Radsportwelt connected. Da ist einfach alles und jeder und das hilft mir natürlich enorm, um vorwärts zu kommen und das ist so ein Mix aus so ganz vielem. Aber ja, ich bin da nicht zum Urlaub machen, sondern ich lebe da irgendwie so ein halbwegs, ich lebe da einfach so ein normales Leben an den spanischen Rhythmus angepasst. Und ich arbeite da vermutlich schon weniger, als ich jetzt so den ganzen Sommer über arbeite. Aber so ein Tag sieht so ein Tag, ich nehme einfach so vielleicht eine Woche. So ein Tag, also geht irgendwie so los, ich stehe ganz normal auf. Jetzt nicht um 7, aber irgendwann zwischen 7 und 8 stehe ich irgendwie auf. Manchmal, ich gönne mir manchmal in Girona den Luxus, ohne Wecker zu schlafen, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und stehe dann ganz normal auf, Frühstück, setze mich an den Laptop, fange irgendwie an zu arbeiten oder gehe noch laufen in der Früh und mach dann ganz normal mein Zeug irgendwie. Und je nachdem, was so radfahrmäßig irgendwie ansteht, geht man da mal tagsüber Radfahren oder hat eben Shootings. Das ist halt einfach komplett unterschiedlich. Mhm. Es gibt auch so reine, ich sag mal so reine Bürotage, wo ich auch keinen Sport mache. Da kann es dann auch mal sein, dass ich irgendwann zwischen 9 und 10 ins La Comuna, ins Café von Jan, also von Jan Frodeno, spaziere und da 4-5 Stunden sitze und arbeite. Mhm. Weil das La Comuna einfach ein sehr, sehr guter Ort ist, um zu arbeiten. Die Atmosphäre da ist super. Man ist sehr willkommen auch da, wenn man den ganzen Tag mit Laptop sitzt und da einfach arbeitet. Da arbeiten sehr viele Leute, man trifft da sehr viele Leute, man lernt viele Leute kennen dort, auch von der Industrie, und ist einfach so ein Treffpunkt. Und da verbringe ich dann auch mal einfach einige Stunden und arbeite da einfach.
Ja. Arbeiten in dem Fall am Laptop heißt dann Fotos bearbeiten oder?
Fotos bearbeiten, Videos schneiden. Ich habe ja auch ganz andere Dinge irgendwie zu machen. Viel E-Mails. Dann gibt es ja auch, ich mache ja auch Sachen außerhalb der Sportwelt, wo du mal ein Konzept schreiben musst, ich habe auch so ganz schöne Sachen wie Buchhaltung, Abrechnung, Steuer, alles, was so zum Selbstständigsein dazugehört. So diese ganzen unschönen Dinge, die gehören alle da irgendwie dazu. Und gibt eben auch Jobs außerhalb der Sportwelt, wo man dann irgendwelche Videos schneidet, wie Nils ein Haus baut, zum Beispiel. Und ja, und das ist dann so quasi meine Arbeit da, wenn ich Shootings habe. Ist das eh ganz individuell. In Girona ist das natürlich das Schöne, der Luxus, dass ich viele Shootings mit Fahrradfahren verbinden kann, weil wenn ich Leute am Rad fotografiere, mache ich das meistens auch selbst vom Rad, also ich gehe mit denen einfach Radfahren und mache dann da Bilder und Videos. Das ist natürlich irgendwie dann schon, ist schon abgefahren, dass ich das dann irgendwie, dass das dann mein Job irgendwie ist, drei Stunden mit jemandem im Rad zu fahren und da Fotos zu machen, das ist schon krass. Also das ist schon das Privileg, ist gar nicht das richtige Wort dafür. Das ist schon mega.
Ja.
Und dann ist es aber auch oft so, in Girona ist es ein bisschen anders. Man baut die Arbeitswelt um die Radsportwelt rum. Also man baut das Arbeiten um den Sport rum quasi.
Mhm.
Also der Sport hat einen ganz anderen Stellenwert und Fokus. Und es ist so völlig normal, dass man an einem Mittwoch mal um 11 Uhr, gut für euch sowieso, aber auch für Nicht-Profis, so für Hobby-Radfahrer wie mich, dass man an einem Mittwoch um 11 Uhr mal 4 Stunden aufs Rad geht.
Ja.
Das ist so völlig normal. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und wenn du das hier machst, wirst du dumm angeguckt. An einem Mittwoch, geh arbeiten.
Das ist halt das, was die Leute jetzt, glaube ich, so ein bisschen irritiert, weil die das dann auf Social Media sehen und dann denken, was macht der jetzt auf dem Rad so? Wie du sagst.
Und dann so, ist es da. Aber an so Tagen, wenn ich dann an einem Wochentag mal 4-5 Stunden Rad fahre, dann sitze ich aber abends auch nochmal 2-3 Stunden am Laptop. Und ich arbeite jetzt in Girona. Es gibt Wochen, wo ich dann schon viel arbeite, aber ich muss schon, bin schon auch ganz, ganz ehrlich. Ne? Also ich arbeite in Girona vielleicht, wenn man es mal so die 2 Monate im Schnitt nimmt, arbeite ich vielleicht 6 Stunden am Tag, 5 Stunden. So, also ich arbeite in Girona auf gar keinen Fall wirklich so richtig komplett Vollzeit. Da würde ich lügen. Es ist aber auch so, die Zeit ist auch so ein bisschen sowas wie mein Jahresurlaub. So, weil ab jetzt geht's halt voll los. Ich fliege jetzt in 2 Wochen mit Flo in die USA für 4 Wochen und dann geht alles Schlag auf Schlag und ich kenne mich. Ich mache im Sommer dann keinen Urlaub. So, das ist irgendwie dann so mein Jahresurlaub und so dieser so bisschen weniger arbeiten und mehr auf Radfahren und auch so ein bisschen einen Ticken entspannteren Alltag zu machen. Das ist dann so ein bisschen wie mein Urlaub. Und so sieht es irgendwie aus. Es ist sehr schwer pauschal zu sagen, aber ich versuche einen sehr normalen Rhythmus dazu haben, aber das Radfahren hat einfach einen ganz anderen Stellenwert da.
Und schaffst du es quasi, wenn du jetzt mal einfach quasi fertig bist mit Arbeit oder zwischendurch in deiner Pause, sag ich mal, aufs Rad gehst, 3 Stunden, Schaffst du es dann derzeit so richtig abzuschalten oder ist das dann auch immer so, dass du überlegst, oh, zücke ich jetzt Handy und mache hier jetzt vielleicht auch nochmal schnell ein Foto, das könnte ich dann wiederum für irgendein Projekt nehmen oder für irgendeine Story oder ich scoute so, auch wenn ich es eigentlich nicht will, aber dann fängst du doch an so zu überlegen, yo, hier wird schon ein geiler Spot, um Fotos zu machen, oder kannst du dann wirklich so komplett abschalten und das jetzt rein als zum Spaß, als Radfahren quasi haben? Oder tickt bei dir dann doch immer so ein bisschen der Fotograf in dir, kommt der dann da doch so durch?
Nee, ich kann das, ich würde sagen, ich kann das schon.
Ja,
Ich kann
stark,
das schon,
ja.
einfach Radfahren zu gehen. Und wenn du mit irgendwem Radfahren gehst, einfach 2, 3, 4 Stunden Radfahren. Und es gibt auch Radfahrten, da mache ich nicht ein einziges Foto im Handy oder so.
Okay, ja, cool.
So, also
Okay.
kommt schon echt vor. Aber zum Beispiel, ich war an meinem letzten Tag nochmal mit Taylor Spivey. Wir waren irgendwie 2 Stunden, glaube ich, am Rad. Und wir sind so mit dem Sonnenuntergang heimgefahren und es sah halt mega geil aus. Da kann ich dann nicht anders als, da muss ich ein Video machen. Also einfach, da kann ich dann nicht anders, weil ich weiß, boah, das sieht jetzt mega aus. Da muss ich einfach ein Video von machen.
Ja.
Aber ich kann das total gut, einfach nur Radfahren zu gehen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch, wenn ich nicht, also muss, es klingt zu böse, aber jetzt einfach nur aus kompletter Jux und Tollerei, einfach nur aus Spaß, wenn ich mit irgendjemandem Radfahren gehe, habe ich keinen Bock, eine Kamera mitzunehmen.
Okay,
So zum
ja.
Beispiel. Eine Kamera nehme ich wirklich nur mit, wenn ich weiß, ey, wir machen Fotos. Wenn ich jetzt mit Flo Radfahren gehe zum Beispiel, jetzt angenommen, ich gehe jetzt mit Flo insgesamt 7 Mal Radfahren in 2 bis 3 Wochen. Und dann nehme ich halt vielleicht zweimal oder dreimal eine Kamera mit, einmal bei Zeitrad und zweimal bei Straßenrad oder sowas. Und den Rest habe ich keine Kamera dabei, weil ich dann auch will, also ich bin auch froh, einfach keine Kamera dabei zu haben und mache dann ein paar Handy-Videos und Handy-Fotos. Und das ist fein. Aber wie gesagt, ich bin einmal mit Flo 5 Stunden Rad gefahren. Ich glaube, ich habe in den 5 Stunden, glaube ich, nicht ein einziges Foto oder irgendwas gemacht. Da gehen wir einfach Radfahren und fertig.
Ja, cool. Ja, ich habe so ein bisschen
Also es gibt
überlegt.
auch, ich gehe auch, also ich poste ja auch nicht jedes Mal, wenn ich Radfahren bin oder so irgendwas oder laufen sowieso nicht. Klar, mal schon oft so, wenn es irgendwas, irgendwie schöne Momente sind oder irgendwas cool aussieht oder das irgendwie gerade so passt und mir danach ist, aber ich poste nicht immer irgendwas, wenn ich trainiere.
Ja. Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, weil dieses bewusste Abschalten ist, glaube ich, echt wichtig, das mal zu machen. Ist ja bei uns Athleten auch ähnlich. Also ich muss mich auch bewusst, oder ich muss, ja doch, ich muss mich auch bewusst quasi dazu zwingen, manchmal halt einfach wirklich jetzt nur mal eine Stunde ganz easy zu fahren, ohne jetzt dann direkt an Ernährung oder sowas halt wieder zu denken oder halt auch im Alltag mal komplett abzuschalten. Deswegen hatte ich mich das halt bei dir so gefragt, dass du halt da auch mal das quasi einfach so sein lassen kannst und nur genießen kannst. Oder irgendwie abends beim Essen dann halt nicht jetzt daran denken, okay, was kommt jetzt am nächsten Tag beim Training und so, wenn man mal irgendwo essen geht, so, sondern einfach mal abzuschalten halt jetzt in unserer Situation. Von daher, ja, cool
Was
oder gut zu
eher
hören,
so ist,
dass du das so kannst.
wenn ich alleine Radfahren bin, da hast du dann zu viel Zeit zum Nachdenken, so. Da hast du zu viel Zeit im Kopf. Und da ist es dann eher so, dass du dir Gedanken machst, so über, ja, alles, was so businesstechnisch irgendwie ist, was da so ansteht, was da mit einhergeht. Es ist ja mehr als nur irgendwie mit Athletinnen abhängen und da Fotos machen und fertig, sondern das ist ja alles irgendwie viel, viel mehr und viel größer und hat eben auch viele Dinge, die nichts mit Sport zu tun haben, dabei und so mit Selbstständigkeit und. Das sind dann eher Dinge, wo es mir beim Radfahren oft, wenn ich alleine Radfahre, da kann ich dann ganz das Gegenteil von abschalten. Ich denke dann da zu viel über diese Dinge dann manchmal nach,
Ja,
dass es eher
ja.
so im Kopf dann anfängt zu rattern.
Ja, okay, ja. Ja. Zu deinen, quasi, wenn du dann mal richtig offiziellen Job so hast, kannst du jetzt erstmal nur auf die Zeit in Girona bezogen, wie viel Prozent davon sind direkt von Athleten und Athletinnen und wie viel ist von Brands, dass das quasi eine Brand fordert oder halt dich bucht quasi für ein Shooting, dann wiederum mit einem Athleten. Kannst du es einschätzen, als wenn jetzt ein Athlet sagt, yo, nee, jetzt wirklich nur hier für meinen eigenen Content und dann möchte ich halt ein paar Reels oder halt Posts daraus machen können?
Teils, teils und manchmal sind auch irgendwie, manchmal ist es auch irgendwas dazwischen.
Okay.
Also jetzt zum Beispiel, ich nehme auch mal ein paar Beispiele.
Mhm.
Wenn ich dann auf Instagram poste, ich bin da und da in Girona, bin verfügbar. Ich nehme jetzt auch mal plakativ ein Beispiel, hat mir Immo Simmons hat sich dann, meldet sich dann zum Beispiel und schreibt, Immo, hey Simon, Girona, ich bin irgendwie da und lass was machen. Und sie will das, also das ist dann einfach Anfrage von ihr. Und sie will das für ihre Kanäle und fertig. Und dann ist es auch eine reine Sache, die Immo betrifft. Mit der hat dann ihre Partner nichts zu tun mit. Und dann mache ich mit Immo alles aus. Wir gehen irgendwie mal, ich war beim Laufen dabei, ich bin mal Radfahren gegangen und da mache ich dann Sachen davon. Dann gibt es Dinge, die das Manager zum Beispiel Partner wissen lassen: hey, es gibt jetzt in Girona die Möglichkeit, irgendwie Content zu machen mit Athletin, Athlet XY, Simon Gehr ist vor Ort, wenn ihr was braucht, meldet euch und dann kann ich da einen Kontakt herstellen. Das also ist mega Sache von den Managern, dass die das machen, ohne dass ich da konkret auf die zugehe. Das ist auch was, was halt Hammer ist, dass die das dann so streuen. Und dann sind es entweder mache ich dann die Sachen mit den Managern aus, die dann die Deals zwischen Brand und mir irgendwie abwickeln oder die Manager connecten mich dann direkt mit der Brand und dann mache ich die Sachen mit den Brands aus. Der Großteil ist schon von Brands irgendwie und dann kann es aber auch sein, dass eine Brand mich bucht für den Athleten, um da was zu machen und dann sagt der Athlet, ey, hättest du auch noch die nächste Woche noch Zeit für einmal laufen und einmal schwimmen und irgendwie, keine Ahnung, könntest du da noch was machen für uns oder mit mir? Was würde das kosten? Würde ich bezahlen. Und dann kann es aber auch sein, dass ich dann der Brand sage, ey, der hätte noch Bock auf Laufen und Schwimmen, könnt ihr das auch gebrauchen? Er würde das für sich buchen. Und dann sagt die Brand auch manchmal, komm, mach das bei uns mit drauf, unterstützen wir den Athleten. Das ist oft so ein Zwischending und ja, immer irgend
Wie bei
von allem
vielen
so ein
so,
bisschen.
ja, wie bei vielen so in der Sportwelt, ist
Ja.
meistens haben die Brands echt ja ein ganz gutes Verständnis für und dann ist so relativ eng oder relativ kurze Wege dann zwischen Athletin, Athlet, Brand und dir, so das.
Ja, und das ist halt, also ich glaube, das Entspannteste für die Brand ist halt, wenn die Brand sagt, ey, wir brauchen von Athletin, Athlet XY, wir brauchen was. Oder wir nehmen mal ein Beispiel. Alex von InSilence sagt, ey, er braucht Sachen mit Vasco Villasa. Und dann schickt er mir einfach den WhatsApp-Kontakt von Vasco und dann schließe ich mich mit Vasco kurz, ich mache mit Vasco alles aus, halte Alex noch kurz am Laufenden, aber dann läuft es nicht über drei Ecken. Dann ist das für die Brand entspannt, der Athlet dann macht direkt mit mir Kontakt, wir sind beide in Girona, wir laufen uns sowieso über den Weg, treffen uns davor vielleicht eh schon mal am Pool, quatschen mal kurz und dann ist es alles sehr unkompliziert und sehr einfach und dann ist es, am Ende des Tages ist es auch wichtig, dass es für den Athleten, für die Athletin entspannt und unaufgeregt ist, dass die einfach ihr Ding machen können. Und ja, für die Brand ist es einfach am entspanntesten, wenn die mir sagen, ey, wir brauchen das, mach hier mit dieser WhatsApp-Nummer alles aus und lass uns alles zukommen.
Und so Vorgaben dann für das einzelne Shooting, wie sind da die Unterschiede? Gibt es da Brands, die sagen, ganz offen, also dir quasi gar keine wirklichen Vorgaben geben, wie jetzt, was sie quasi am Ende dann erwarten? Und gibt oder gibt es da wiederum auch su super strikte Sachen so? Was kannst du da oder was hast du da jetzt für Erfahrung?
Also es gibt Brands, die sagen, ich habe zum Beispiel für Salomon mit einer Läuferin gemacht. Da ist es, heißt eigentlich nur, ja, ein 20 Sekunden Reel mit Laufen und ein paar Bilder von Tabea in Laufklamotten, also in unseren Klamotten, in unseren Schuhen. Und dann machst du einfach und denkst dir irgendwie was aus. Und dann gibt es aber auch Briefings, die ein bisschen detaillierter sind. Und dann gibt es auch Brands wieder, um auf InSilence zurückzukommen, mit denen ich schon ganz viel gemacht habe und regelmäßig was mache. Da kriegst du immer trotzdem ein Briefing, dass du genau weißt, auf was es ankommt, um auch, dass die Brand ist, auch abgesichert ist. Mhm. Jetzt angenommen, ich baue dann total scheiße und verhau das Shooting komplett und ist irgendwie nur die Hälfte so, wie in Silence es braucht, mhm. dann kann die Marke sagen, ey, hier ist unser Briefing, du hast alles gewusst, ich bin schuld, so ungefähr. Also das ist auch, glaube ich, oft so eine Absicherung für Brands. Und ist aber auch gut für mich, weil ich dann in Shootings nochmal gern mal das PDF aufmache, kurz reingucke, ob ich alles habe, einfach so zur Absicherung. Und das ist so ganz unterschiedlich. Und dann gibt es aber auch, es gibt auch Briefings, die sind 10 Seiten lang, da steht alles Mögliche drauf. Also wirklich, die sind völlig übergebrieft. Und am Ende des Tages machst du einfach irgendwie so. Und am Ende des Tages ist das Briefing völlig, also braucht irgendwie kein Mensch. Okay, so. Ich glaube, man braucht immer so ein Grundverständnis, was der Grundgedanke fürs Endergebnis ist. Also wenn ich verstanden habe, was das Endergebnis sein soll, ist es oft viel besser, wenn man einfach einen Grundgedanken für das Ergebnis hat, als so ein genaues Briefing. Weil ich erwische mich schon auch dabei, wenn ich ein genaues Briefing habe, dass ich einfach so das nach den Richtlinien des Briefings ist einfach so runterfotografiere.
Also und wenn ich aber keine Vorgaben geht.
Ja, dass man sich dann einfach so an diese Vorgaben hält und das einfach dann so macht, weil man will den Kunden ja glücklich machen.
Ja.
Und wenn man aber eher über so das Grundgefühl des Endergebnisses spricht, wenn es heißt, ja, wir wollen, das soll vom Vibe her so und so sein und einfach, dass es so ein Gefühl ist, wie das sein soll, dann mache ich mir viel mehr Gedanken dazu, dass es, wie es dann irgendwie letztendlich sein soll.
Ja.
Und dann ist man auch irgendwie kreativer und überlegt sich mehr und macht dann einfach mehr als nur das Briefing abzuhaken, so quasi.
Ja, cool. Ja, noch lassen wir noch zwei kurze Fragen direkt zu Girona machen und dann eine allgemeine. Kannst du grob einschätzen, wie viele Fotos du insgesamt gemacht hast, jetzt in den 10 Wochen, die du da warst? 10 Wochen waren es, glaube ich.
Boah.
So eine grobe Hausnummer. Also ich habe auch mal überlegt, was ich schätzen würde. Das ist echt sauschwer, das einzuschätzen.
Jetzt warte mal. Lass mal ungefähr überlegen. Ich habe mir das sogar mal zusammengeschrieben. Aber da war, ja genau, ich habe es mir nicht gerade gesucht. Ich habe es mir zusammengeschrieben, da hat noch ein bisschen was gefehlt. Da war ich bei 34.000 Bildern. Das sind bestimmt noch mal, pass auf, ich habe noch mal, ich würde sagen, da sind noch mal 10.000 dazugekommen. Kann man ungefähr, wir nehmen auch mal 40.000 Bilder. Muss aber dazu sagen, ist so ein bisschen meine Art und Weise, wie ich fotografiere. Ich mache überdurchschnittlich viele Bilder an einem Shooting. Also ich glaube, viele andere Kollegen machen da wahrscheinlich ein Drittel oder die Hälfte. Das ist einfach irgendwie meine Art und Weise, die ich, keine Ahnung, ich kann das auch nicht. Ich wenn ich versuche, okay, heute mache ich nur 1.000 Bilder, ist einfach meine Art zu fotografieren irgendwie. Deswegen erscheint es irgendwie so mega viel. Ich habe fotografiert mit Taylor Spivey, mit Immo Simmons, ich habe was für Colnago gemacht, Flo war 4 Wochen da, dann mit Dorian Gordon, das ist ein französischer Rap-Profi, dann sehr viel mit Vasco Villasa, dann mit Tabea für Salomon, dann habe ich ein Gravel-Rennen fotografiert, dann habe ich Sam Laidlaw für Red Bull fotografiert, dann habe ich das Mountainbike-Rennen in Banyoles fotografiert, das habe ich so für mich gemacht, einfach was abartig geil war, das hat so krass Bock gemacht, wirklich. Warst du mal auf einem Mountainbike-Rennen?
Genau das Rennen habe ich mir auch mal geguckt. Übelst geil.
Junge, so das geil. Ist so,
echt geil, ja.
Das macht so Bock und wirklich, da ist Action an allen Ecken und Enden. Du kennst dich gar nicht mehr aus, die links, rechts, hinter dir, vor dir, ey, so geil. Und dann habe ich noch 2 Sachen mit Fred gemacht, habe nochmal mit Taylor Spivey was gemacht und genau. Nochmal was mit In Silence mit Yannick Schaufler und seiner Freundin Dominika. Genau, so kann man das ungefähr zusammenfassen.
Ja, klingt jetzt nicht mehr ganz so sehr nach Urlaub und dann das alles rausfiltern und nachzubearbeiten. Aber fällt dir jetzt auf die Schnelle ein, dein absolutes Lieblingsfoto aus Girona, auf das du irgendwie am meisten stolz bist oder was dir selber am besten gefällt? Kannst du das sagen?
Warte mal, ich gehe mal. Lass mich mal mein Instagram-Feed aufmachen, mal da mal reingucken.
Also es muss auf jeden Fall dann morgen mit der Folge irgendwie mal in unsere Story hauen.
Also ich habe eine. Also ich habe eine Track-Session von Flo fotografiert, wo mir zwei Bilder sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also eher vor allem eins, mit dem ich wirklich extrem glücklich bin. Und ich habe Schwimmfotos von Taylor Spivey gemacht, die ich ganz cool finde, weil in Girona kommt in der Früh die Sonne so in den Pool rein, auf die ersten 2 bis 3 Bahnen. Und sie war genau auf den Bahnen und ich habe Fotos im Wasser gemacht, weil nicht so viel los war. Da gibt es ein paar. Also das Schwimmset von Taylor finde ich, gefällt mir auch sehr gut, muss ich
Ja,
sagen.
geil.
Ja.
Ja, dann hau einfach die beiden morgen mal in die Story,
Mach ich. Mach ich.
dass wir es alle sehen können. Ja. Nee, und dann lass uns jetzt zum Abschluss nochmal. Hatte ich überlegt, oder die Frage kommt von Sepp, als wir zusammen Rad gefahren sind und finde ich echt eine coole Frage. Und zwar so, was ist dein absolutes Traumprojekt? Was in der Zukunft, also es muss jetzt auch gar nichts unbedingt mit Sport zu tun haben, aber einfach als, sag ich mal, du als Content Creator, wenn du, sei es eine Anfrage für irgendwas oder sei es, du hättest unbegrenzt Budget und könntest halt selber irgendwas, einen Film machen oder irgendwo hinfliegen zu irgendeinem Event, so da Fotos machen, so fällt dir da irgendwas jetzt auf die Schnelle, sag ich mal, ein, so, wo du sagst, so, yo, das wäre ein absolutes Traumding. Wie gesagt, muss auch nichts mit Sport zu tun haben.
Ja, also absoluter, also genau definierter absoluter Lebenstraum ist Teamfotograf, Team Deutschland bei Olympia.
Okay.
Das ist
Okay,
auch seit
ja.
vielen Jahren so, also seit Team Deutschland, der DOSB immer Fotografen dabei hat, die rein für das Team Deutschland sind, die alle Wettkämpfe, alle Wettbewerbe fotografieren und ganz, ganz, ganz nah dran sind, immer im deutschen Haus sind, die da einfach reportagig den ganzen Olympia-Wahnsinn der deutschen Athletinnen und Athleten begleiten. Seitdem ist das der absolute,
Okay, geil.
das ist wirklich der, das ist mein absoluter Lebenstraum.
Ja.
Das
Ja, okay,
ist,
cool. Aber auf jeden
und
Fall nicht unrealistisch, würde ich sagen. Also,
ja,
würde
also
ich sagen, ja.
das, da gehört ja ganz viel. Ja, da musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich würde jetzt mal, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu selbstbewusst, aber ich würde jetzt mal selbstbewusst sagen, am Niveau der Fotos, das passt.
Ja,
Da, also
auf
das
jeden
ist jetzt
Fall.
nichts, was ich mir nicht zutraue. Das ist auch dieses ganze Reportagige im Fotobereich, das ist genau mein Ding. Das wäre genau meine Welt und
Ja.
das, also an der
Nee, ich sehe dich da.
Fotoqualität,
Also auch so Verständnis für den
ist
Sport
nicht das Problem, aber
mitzubringen,
und
das.
ich kenne auch viele Athletinnen und Athleten, die dann da irgendwie sind schon. Aber du musst einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Du brauchst die richtigen Kontakte. Ich weiß sogar, wer das entscheidet. Derjenige guckt sogar meine Instagram-Stories an und folgt mir sogar.
Hoffentlich hört er auch den Podcast.
Also, ja, man muss da einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit am richtigen Schreibtisch liegen.
Ja.
Das ist was, das habe ich irgendwie nicht in der Hand. Ich kann das provozieren vielleicht, aber das steht nicht in
Ja.
meiner Entscheidungsgewalt. Aber das wäre der
Ja.
absolute Lebenstraum. Und
Ja.
ich würde natürlich gerne ein Radteam mal bei der Tour de France begleiten.
Mhm.
Aber also wirklich auch als Teamfotograf. So mit Bus und so.
Ja. Ja, nee, cool. Also auf jeden Fall coole Projekte. Und ja, also nicht unrealistisch und da glaube ich einfach wie bei allem so weitermachen und dann glaube ich, kann das gut was werden in den nächsten Jahren.
Ja, aber es ist so, weißt du, also dieses Olympia-Ding, das schwebt über allem. Also das ist ganz klar, das schwebt über allem. Aber es ist so, diese anderen Sachen jetzt auch, es ist so Tour de France zum Beispiel. Es ist vielmehr so, dass ich die größten Sportler der Welt und größten Sportlerinnen der Welt reportagig komplett umgestellt begleiten möchte. Das ist das so, auch oder wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, Tennis finde ich hochspannend. Wenn es die Möglichkeit gäbe, einen Top-Tennisspieler aus den Top 10 irgendwie bei einem großen Turnier zu begleiten, reportagig, einfach nur dabei sein, das ist immer das, was ich am liebsten mache. Das fände ich genauso geil. Also, das sind die Sachen, die ich gern machen möchte.
Ja, ich fand es damals auch cool, als in St. George nach dem Rennen ist mir ja immer da oben, die Top Ten müssen ja immer da oben dann in diesen Raum, als du da halt dann die Fotos gemacht hast von Flo und Daniel, so, das fand ich halt auch cool, da habe ich mir auch so gedacht, als ich dann da war, yo, jetzt halt hier Fotos, so raw ist halt, kriegst du es halt unten auf der, hinterm Ziel oder so, da sind halt tausende Fotografen, aber halt da oben quasi, wo dann eigentlich nur die Athletinnen und Athleten sind, ein Betreuer vielleicht pro Athlet, da ist halt irgendwie nochmal so eine ganz andere Stimmung und quasi da so hinter den Kulissen Fotos zu machen, also die fand ich zumindest da echt cool.
Ja, und die Bilder, also das definiert zu 100%, was ich machen möchte. Und das ist fotografisch kein Meisterwerk.
Ja,
Das ist einfach nur halt
stimmt.
fotografiert. Aber um in diese Situation zu kommen, braucht es so eine gute, enge, lange Verbindung zu den Athleten. Du brauchst den Zugang dazu. Du brauchst die emotionale Erlaubnis, dass es okay ist, dass du da jetzt Fotos machst. Ich meine, Daniel war wirklich abgefuckt. Der war wirklich in den ersten Stunden nach dem Rennen, der war wirklich abgefuckt. Der hatte wirklich auf gar nichts Bock. Und dass es emotional okay ist, dass du dann da Bilder machst. Und quasi, wenn ich einen Traummoment definieren müsste, dann wäre es quasi einen Athleten in dem ersten Moment, in dem er alleine ist, nach dem größten Erfolg seiner Karriere zu porträtieren. Jetzt zum Beispiel, um nochmal aufs Tennis zu kommen, jetzt Jannik Sinner hat irgendwie seinen ersten Grand Slam gewonnen und da dabei zu sein, wenn er das erste Mal zurück in die Kabine geht, seinen Schläger auf die Seite legt, Tasche abstellt und sich hinsetzt. Und ein Bild, wie er da sitzt. Das sind die, also wenn ich einen Moment definieren müsste, das sind die Momente, die ich möchte. Aber um diese Momente zu kriegen, das ist so und so und so und so und so ein langer Weg. Und aber dieses reportagige, persönliche, das ist irgendwie so meine Welt.
Ja, geil, geil. Echt ein ganzes, also cool, mal darüber zu sprechen, finde ich. Und ja, wenn man jetzt darüber spricht, kann man es auf jeden Fall nachvollziehen. Und ja, deswegen, also fand ich cool, dass wir jetzt mal so darüber sprechen konnten. Und ja, mal schauen, da kommen sicherlich da auch in Zukunft, wie gesagt, glaube ich, wirst du da bestimmt nochmal die eine oder andere echt gute Chance kriegen und dann sind wir gespannt, was dann da letztendlich dann dabei rumkommt, ne?
Ja, gucken wir mal. Also ich glaube, der Zug für Paris 24, der ist auf jeden Fall weg. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Olympische Spiele, von denen wir mal gucken. Ich habe vorhin auf Instagram bei uns noch so ein paar Fragen, also eine Fragebox gemacht zu dem Thema Girona, weil ich doch immer wieder Nachrichten kriege, was das so betrifft. Und es kamen einige Fragen. Pick jetzt mal so ein paar raus, die irgendwie interessant sind zu beantworten. Und die wir eh schon nicht beantwortet haben. Wie war die An- und Abfahrt mit dem Auto? Ja, war gut, lang, 14 Stunden hin, 14 Stunden zurück. Ja, muss man halt durch, ne? Mich würde interessieren, wie sich dein Job vor Ort zusammensetzt. Ich glaube, das haben wir durch. Woher kennst du die ganzen Jungs? Wann gibt es ein Triathlon-Kaffee-Camp mit euch in Girona? Woher kenne ich die ganzen Jungs? Boah, ja, die Triathlon-Welt ist klein. Und ein gewisser Florian Angert hat mich davor 3 Jahren angefangen, mit in diese Welt hineinzunehmen und dann, ja, dann geht's irgendwie so dahin. Und dann lernt man ja irgendwie dann alle so kennen und mit manchen versteht man sich dann sehr, sehr gut und mit anderen nicht so. Und es ist ja wie überall, man lernt sich in so kleinen Welten ja dann irgendwie kennen. Ja. Lebenshaltungskosten würde mich interessieren für circa 4 Wochen. Ja. Boah, das ist sehr individuell, ne? Also man hat auf jeden Fall einen hohen, also wenn man in Girona Freude an Kaffee und Co. hat, man muss auf jeden Fall wirklich viel Kaffee und Lunch und Kuchenkohle einplanen. Fred hat mal irgendwo im Podcast, glaube ich, gesagt, 100 Euro pro Woche für Kaffee, Mittagessen und Co. Und das gar nicht so abwegig. Muss man, also es klingt jetzt so krass viel, aber das ist nicht so abwegig. Wenn man so einen Ruhetag mal so in Cafés verbringt, mit Mittagessen und Co. Also ich lasse den Huni von Fred, den lasse ich mal so stehen. Ja. Für jetzt mal so Kaffee und Co. Also einkaufen, Lebensmittel ist so ein Ticken günstiger als bei uns, also in Deutschland, aber auch nicht viel günstiger. Wohnen ist sehr, sehr teuer. Also Airbnb sowieso abartig teuer. Ich hatte jetzt was zur Untermiete von einer Athletin. Auch teuer, aber nicht so teuer wie Airbnb. Aber ja, das ist schon echt viel. Und dann eine Frage, die ich gut finde. Lohnt es sich als Familientrainingsurlaub? Und da würde ich sagen, ganz klar ja.
Ja.
Wenn ich jetzt mal die Kanaren oder Malle vergleiche, da bist du in so einem Hotel, da bist du in so einem riesen Bunker und da ist drumrum für deine Family, okay, für Kids ist vielleicht in so einem großen Hotel viel geboten. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die Kinder irgendwie und so sind von dem, der die Frage gestellt hat. Aber in Girona, du hast halt ein urbanes,
das
ein soziales Stadtleben.
Ja. Ja.
Du hast halt ein Stadtleben und das macht Girona für Families, glaube ich, schon ziemlich cool.
Ja,
kannst du fährst im Auto fahren. So eine Stunde, du fährst im Auto so eine, oh, so 50 Minuten ans Meer, glaube ich, ungefähr.
Barcelona mal angucken.
Barcelona ist im Zug 40 Minuten, also auch wenn du jetzt vor allem mit Partnerin, Partner, der vielleicht nichts mit dem Sport zu tun hat, aber da ins Trainingslager hin magst oder da einen Fahrradurlaub magst, ist das was, was man halt total gut kombinieren kann, weil Barcelona ist ums Eck, man hat in Girona an sich cooles, urbanes Stadtleben. Es gibt auch im La Comuna ist zum Beispiel ein echt cooles Yoga-Studio, was jeden Tag Sessions hat und es gibt einfach ein Angebot, es gibt einfach was, man kann abends halt essen gehen und nicht ans Hotelbuffet und ja, also ich, das ist glaube ich kein Geheimnis, ich bin wesentlich größerer Fan von Girona als jetzt zum Beispiel Malle oder den anderen üblichen Trainingslager-Destinationen, einfach weil es dieses Stadtleben gibt.
Ja, würde ich voll unterstreichen und auch das ist auch mit ein Grund, wieso da halt auch so viele Athletinnen und Athleten sind, weil ja, wie ich schon mal, als wir über Trainingslager geredet haben, so, man muss es halt nicht ein Jahr machen, sondern halt dann seine ganze Karriere lang und da hilft es halt einfach, wenn da Abwechslung ist und auch normales Leben und deswegen, nee, würde ich auf jeden Fall so unterstreichen.
Unterstreichen ist ein gutes Schlusswort, Mika.
Ja.
Ich glaube, wir sind irgendwie durch, oder?
Denke ich auch. Alles gut gecovert für die Woche. Bisschen Singapur, bisschen Girona. Und dann nächste Woche wieder mit Nilsi zusammen.
So, bevor wir zu Nilsi und Lasse Priester schalten, ich hatte ein Gespräch mit einem deutschen Profi in Girona über Recovery-Tracking-Tools. Da gibt es ja diverse verschiedene Sachen und dann ging es darum, ja, als Profi hat man ja sowieso nicht so wirklich die Wahl, dass wenn der Score mal nicht super grün ist, dann irgendwie zurückzuziehen, sondern man muss halt einfach durch. Und das ist auch genau richtig so. Und viele sagen ja immer, dass so Recovery und Tracking-Tools dann nur irgendwie was für Profis sind, aber ich sehe das so komplett anders und genau da setzt unser heutiger Werbepartner Whoop an. WHOOP. Whoop ist so ein kleines schwarzes Armband, das dir eigentlich alles über deinen Körper sagt, wie es ihm gerade geht und wie ready er gerade für Belastung oder eben nicht für Belastung ist. Und das ist eben das, wieso ich das anders sehe, weil als Hobbysportler, wie ich es bin, hat man eben die Möglichkeit, sich da einfach so ein bisschen anzupassen, um konstant da durchzukommen, um bestenfalls nicht krank zu werden, um nicht zu überziehen, weil am Ende des Tages, es geht um nichts bei uns. Es geht um Spaß und um gute Laune am Sport. Und wenn man sich so ein bisschen an Whoop hält, wenn man sich so ein bisschen, Whoop ist so ein bisschen wie die Mutti, die auf einen aufpasst. Wenn man so ein bisschen, wenn Whoop halt nur so dunkelorange ist und fast rot ist, dann geht man halt nicht 4 Stunden Radfahren, sondern halt nur 2. Und damit kommt man einfach so konstanter durch alles durch. Also ich halte mich sehr, sehr stark dran. Und Consistency ist bekanntlich key im Ausdauersport. Also ohne Konsistenz ist alles für die Katz. Und mit Whoop lernst du auch ganz viel über deinen Körper. Was hilft dir, um besser zu schlafen? Mir hilft zum Beispiel die letzte halbe Stunde vorm ins Bett gehen, das Handy weglegen, kein Bildschirm, mal eine Zeitung oder ein Buch angucken. Das hilft meinem Schlaf extrem. Ich fülle jeden Tag in der Früh so ein kleines Logbuch aus, wo ich eingeben, wie mein Vortag war, was ich gegessen habe, wie stressig mein Tag war, wie viel Kaffee ich getrunken habe, ob ich Vitamin B12, D3 und Co. genommen habe, Magnesium. Und anhand diesen Sachen lernt Whoop, was dir hilft, um besser zu schlafen. Und die Ergebnisse kriegst du dann auch wieder. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man lernt, Whoop für sich in den Alltag zu integrieren, ohne dass es einen wahnsinnig macht, hilft es einem enorm, wirklich smooth, ohne krass zu überzocken, durch seinen ganzen Sport durchzukommen. Das ist wirklich für mich ein ganz großes Geschenk. Und falls unsere innige Beziehung mit Whoop irgendwann mal auseinandergehen sollte, ich weiß jetzt schon, dass ich dieses Ding weiter am Handgelenk haben werde, weil, also mir hilft es enorm und ich bin sehr, sehr froh, dieses kleine Backup zu haben, um zu gucken, ey, wie geht's mir gerade, wie viel kann ich heute Sport machen, was ist gesund und nicht für mich und ja. Und jetzt habe ich ganz viel über Whoop gesprochen, es gibt auch einen Monat auf unseren Nacken mit dem Code join.whoop.com/buddytalk könnt ihr euch die Welt von Whoop, WHOOP, einfach mal einen Monat kostenlos angucken und dann immer noch entscheiden, ob das was ist für euch oder nicht. Und jetzt viel Spaß mit Nilsi und Lasse Priester.
So, Klappe die dritte, Lasse. Ich meine, wenn wir keinen Techniker hier am Start haben, dann müssen wir es halt alleine hinbekommen und das geht dann mal besser und mal schlechter. Von daher mache ich mal meine Anfangsfrage jetzt zum dritten Mal. Sag doch mal, wie geht's dir denn? Wie hast du jetzt irgendwie auch, ja, dieses ganze Wochenende, Wettkampfwochenende, Nicht-Wettkampfwoche, wie hast du das alles so verdaut? Wie ist deine aktuelle Gefühlslage? Was hast du so davor gemacht? Was war der eigentliche Plan? Schieß einfach mal raus und dann bauen wir darauf auf.
Ja, hey Nils, es war jetzt so, dass Abu Dhabi, das haben vielleicht ein paar mitbekommen, abgesagt wurde. Also der originale Plan war eigentlich, ein gutes Trainingslager zu machen in Namibia, in Windhoek. Da war ich mit der DTU, Mika war ja auch noch vor Ort. Wir haben da 4 Wochen in der Höhe, so auf 1700 Meter verbracht. Ist natürlich auch gut vom Klima her. Also es hat eigentlich jeden Tag irgendwie zwischen 30 und 35 Grad gehabt. Und wollten uns einerseits auf die Saison vorbereiten und andererseits halt auf Abu Dhabi und sind dann von da an auch nach den 4 Wochen direkt dorthin gereist. Man hat ja dann nach der Höhe immer nur so ein kleines Zeitfenster, sagen wir mal, für diese ideale oder für den idealen Höheneffekt. Von daher haben wir schon geschaut, dass das alles gut klappt. Und am Rennmorgen stand auch noch eine Bike-Fam an. Also wir hatten da das erste Mal die Möglichkeit, nochmal auf die Strecke zu gehen. Das ist ja der Formel-1-Kurs dort, also schon eigentlich ein ganz spezielles Rennen mit einem besonderen Charakter. Und es war auch cool, weil dieses Jahr war es so angedacht, dass da abends um 18 Uhr Start war, 18:20 Uhr war Sonnenuntergang. Hätte richtig cool werden können, ist leider ausgefallen dann. Also morgens wurde schon gesagt, es gibt eine Unwetterwarnung für den nächsten Tag. Und die Bike-Fam ist jetzt erstmal abgesagt. Abu Dhabi von der Regierung aus soll sich auf das Unwetter einstellen und quasi den Freitag, an dem das Rennen dann stattfinden hätte sollen, nutzen, um sich, ja, wie auch immer, vorzubereiten. Am besten halt zu Hause bleiben und für den nächsten Tag und die Nacht war dann Unwetter vorausgesagt. Für mich natürlich erstmal ein Schock, war auch im Nachhinein alles ein bisschen fragwürdig so. Ich meine, da gibt es dann, wenn die Regierung das so oder der Scheich, wer auch immer da entscheidet, wenn das sozusagen von ganz oben kommt, dann hat World Triathlon da auch, glaube ich, wenig auszurichten oder zu melden. Ja, war halt dann bitter, ne? Ist dann abgesagt worden. Und von daher erstmal große Enttäuschung.
Kam das Unwetter eigentlich? Hat man eigentlich nie was von gehört. Also irgendwie war das Thema dann so mittags durch. Also kam das Unwetter, wo man auch sagt, so im Nachgang, okay, krass, hier ist wirklich irgendwie was passiert. Das war schon eine sinnvolle Entscheidung. Ich meine, man selber hat es ja von außen eher so aufgenommen, so über Instagram und was man da so mitbekommen hat. Lasse hat uns ja auch, also der andere Lasse, der echte Lasse, der hat uns ja auch eine Nachricht geschickt. Und es sah ja eher so aus, blauer Himmel, schönstes Wetter und irgendwie, als wenn man als Athlet da irgendwie im falschen Film ist.
Ja, also genauso hat es sich auch angefühlt. Also es war schon absurd. Also morgens konnte ich es eigentlich gar nicht glauben. Dann weißt du erstmal natürlich nicht, was du machst. Wir haben dann so getan, als wäre nichts, und unsere Vorbelastung noch gemacht, gefrühstückt.
Ihr seid dann, ja, ihr habt, also da war noch so dieses, okay.
Ja, morgens um 7:30 hieß es noch, wir schauen mal, wie es weitergeht. Die probieren jetzt alles. So gegen 10, 11 kam dann immer auch mal die Durchsage, ja, gerüchteweise, dass man das vorverlegt, also dass man sich quasi ja schon mal so darauf einstellt, dass der Zeitplan nicht mehr ganz so hinhaut und dass man vielleicht 1, 2, 3 Stunden früher ran muss. Allerdings gab es da eben auch noch das Para-Rennen und ja gut, die Veranstaltung war eigentlich für den ganzen Tag so gedacht. Und dann irgendwie gegen Mittag war dann klar, okay, da findet jetzt heute gar nichts mehr statt. Ja, ist jetzt im Nachhinein, gut, kann man jetzt schön schlaumeiern. Da war nicht viel los, also ich würde mal sagen, in Norddeutschland, da wird man noch nicht mal sagen, dass es großartig windig war. Also ist schon schwierig. Ich meine, es hat mittags dann schon geregnet und man konnte da schon erkennen, gut, wenn es regnet, dass das Wasser schlecht abläuft und dass Abu Dhabi oder die Region da wahrscheinlich einfach nicht auf Regen eingestellt ist. Ich weiß nicht, wie viele Regentage es da im Jahr gibt. Und natürlich auch, wenn richtig Wind aufkommt und da vielleicht irgendwie Sandstürme oder sowas kommen. Oder in dem Fall war, glaube ich, auch Hagel angekündigt, dann ist das vielleicht schon alles nicht so cool und vor allem muss ja auch jemand die Verantwortung übernehmen. Also so ein gewisses Verständnis kann man, glaube ich, schon dafür aufbringen. Es ist halt dann bitter gewesen, weil die Entscheidung vom Gefühl her so frühzeitig getroffen wurde und eigentlich nicht mal ein bisschen abgewartet wurde und dann irgendwie ja, sich im Laufe des Tages herausstellt, so okay, man rein von dem Wetter zu dem Zeitpunkt hätte man gut die Veranstaltung durchführen können und soweit, also ich meine, nachts, ich habe jetzt auch nicht draußen gestanden und geguckt, ob da noch was kommt, aber so wie ich das mitgekriegt habe, war es dann doch sehr ruhig und man konnte eigentlich nichts mehr von einem Unwetter über die Nacht oder am nächsten Tag dann erkennen. Ja, wir waren dann auch Radfahren länger und die meisten irgendwie haben irgendwie irgendwelche Workouts gemacht oder waren am Strand, also ja, war schon irgendwie ziemlich, ziemlich komische Situation so.
Ja, ich meine, klar, irgendwie auch von Veranstalterseite ist wahrscheinlich immer eine Kacksituation, dann irgendwie auch entscheiden zu müssen, ob es jetzt geht oder nicht. Von da muss man das ja irgendwie akzeptieren oder respektieren.
Ich glaube halt, der Veranstalter konnte nichts mehr machen, ne? Also das war wirklich eine angeordnete Sache von der Regierung. Also das war richtig so, die Stadt hat wie so eine Art Lockdown da irgendwie gemacht. Also es war dann, glaube ich, auch am nächsten Tag so, dass der Personenverkehr irgendwie mal eingeschränkt war und so. Also ich glaube, da blieb dem World Triathlon jetzt auch nichts übrig, ne? Also die können dann auch nicht einfach sagen, gut, die Stadt regelt ab, aber wir machen hier noch kurz unsere Veranstaltung. Ich glaube, es gab auch nochmal den Versuch, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen, wobei in Abu Dhabi kommt ja eh keiner zum Schauen. Aber ja, gut.
Das, schnell durch.
Das hat halt auch nicht geklappt. Und ja, also man kommt dann halt schnell in den Modus, wo man das irgendwie, ja, also ganz kurz will man es nicht wahrhaben und dann muss man das halt akzeptieren. Und irgendwie, man hat es ja auch schon mal gehört, so Sachen, ne? Also ich glaube, in Davos ist nochmal abgebrochen worden oder sowas. Also jetzt.
Aber da hat es wirklich geregnet.
Ja, da genau. Es war halt nicht greifbar. So. Das, das ist halt nichts greifbar und man schießt sich halt schon so auf das Rennen ein. Man ist echt heiß. Man denkt natürlich nicht viel anderes. Man hat seinen Zeitplan im Kopf, ist voll bei dem Rennen und auf einmal ist das so, ja, wie so eine geplatzte Blase, ist es halt irgendwie weg. Und ja, gut, dann ist halt die Frage, was man dann macht. Und ein paar haben dann ja eine harte Belastung gemacht. Ich habe dann einfach gesagt, komm, es waren jetzt 4 gute Wochen im Trainingslager. Wer weiß, wie es weitergeht. Ja, dann eigentlich 2 Tage da recht ruhig gemacht, ein bisschen locker trainiert, aber jetzt auch nicht so viel. Einfach geschaut, dass ich jetzt auch nicht mein Immunsystem da irgendwie zu stark belaste. Hatte auch ehrlich gesagt nicht mehr so dann den Drive, um da jetzt richtig hart zu trainieren, weil ich irgendwie schon auch dann ein bisschen so eine gewisse Leere hatte und habe gesagt, komm, ich brauche die Energie noch. Flieg heim und schau, dass ich hier in Freiburg wieder gut trainiere. Und jetzt hat es sich eigentlich auch ganz glücklich ergeben. Also glücklich in dem Sinne, als dass ich jetzt demnächst nochmal ein Rennen kriege. In 10 Tagen circa. Punktetechnisch ist es zwar nicht gleichwertig, also es gibt nur halb so viele Punkte, aber es ist zumindest mal eine Chance, nochmal ein Rennen zu machen, weil ja, ich habe jetzt eigentlich auch lange trainiert. Ich will auch gerne die Saison starten. Und ich will natürlich auch vorankommen, was die Olympia-Quali angeht, und da brauche ich jetzt einfach noch ein paar Welt- oder Olympic-Points oder Punkte für die Olympic-Points-Liste so, und ja, deswegen geht es jetzt demnächst nach Hongkong.
Ja, du sprichst es ja eigentlich an, oder du hast es schon selber angesprochen, das ist eigentlich auch so mit der Grund, warum es mir eigentlich wichtig war, mit dir nochmal zu sprechen oder auch quasi so einen Einblick zu geben, dass eigentlich ja so Entscheidungen, für die man selber ja nichts kann, also die von irgendeinem anderen von einer anderen Sphäre getroffen werden, dass die einen selber ja extrem beeinflussen. Also ich meine, also sowohl positiv als auch negativ. Also wenn man dich ja jetzt betrachtet, also es gibt ja 2 Olympiaplätze, das bist ja du und das ist der Jonas Schomburg, da ist die Situation ja so, also ich probiere es jetzt mal relativ salopp runterzubrechen, dass man es ganz gut versteht. Ihr dürft 6 Rennen einbringen. Jonas hat mehr oder weniger schon 6 Rennen eingebracht. Dementsprechend kann er, wenn er jetzt gut punktet, nur noch ein relativ gutes Rennen wieder ausgleichen. Dementsprechend kann er halt oben hinaus gar nicht mehr so viele neue Punkte dazu holen. Und bei dir ist die Situation so, dass du eigentlich noch 3, so ungefähr 3 Rennen brauchst und da relativ schlechte Rennen drin hast. Dementsprechend kannst du halt relativ viel aufholen. Bist natürlich aber auch an die Rennen, oder du brauchst halt die Rennen jetzt noch. Und jetzt ist natürlich Abu Dhabi ein Rennen gewesen, was am meisten Punkte bringt. Also es ist die höchste Kategorie, das ist ein Serienrennen. Da ist natürlich auch die Chance, dass man mehr Punkte holt, umso größer. Und wenn man das jetzt mal bei dich so runterbricht, ich glaube, ich habe es mir mal vor 2-3 Monaten ein bisschen genauer angeguckt, du brauchst ja ungefähr so eine Top 10 in der Serie und 2-mal Podium im Weltcup, um quasi noch das Olympiaticket zu holen. Du hattest jetzt oder du hättest 4 Chancen gehabt, jetzt ist eine weggefallen, jetzt hast du nur noch 3. Und das hat natürlich so einen brutalen Impact auf, ja, irgendwie Olympia, also auf irgendwie dann doch ja auch wieder eine 4-Jahres-Planung. Ich meine, klar, du bist natürlich auch froh, dass du jetzt in der Situation bist, wie du bist, aber andererseits ist halt so ein Ding, es kommt halt für manche Athleten komplett zur falschen Zeit und andere, die profitieren davon vielleicht ein bisschen mehr. Also es gibt ja nicht nur Jonas, es gibt ja bei allen anderen Nationen ist es ja ähnlich, wenn man jetzt irgendwie auf dem Hot Seat sitzt und seinen Nationenplatz da irgendwie noch probiert zu safen und hofft, dass keiner von hinten den noch überholt, weil man vielleicht auch verletzt ist oder wie auch immer, hat es natürlich auch extreme Auswirkungen. Gibt es da jetzt irgendwie so, also hast du das in dem Moment so wahrgenommen oder hast du da jetzt schon irgendwie direkt Plan B oder gibt es vielleicht auch von World Triathlon jetzt eine Möglichkeit, dieses Rennen, was jetzt ja weggefallen ist, dass es in irgendeiner anderen Art und Weise aufgefangen wird, also auch mit Punkten, also dass man jetzt vielleicht ein anderes Rennen in der Wertigkeit aufstuft, oder ist es jetzt einfach so, shit happens und ja, jetzt muss man halt das Beste aus der Situation machen?
Nee, also vor Ort oder im ersten Moment ist natürlich dann, also klar, erstmal über ist so präsent, dass es einfach enttäuschend ist, wenn das Rennen nicht stattfindet. Und ich meine, dafür, also das ist halt ein Großteil Antrieb, so warum du ja, trainierst und den ganzen Aufwand so betreibst. Und dann kannst du nicht, kann das einfach erstmal nicht stattfinden. Das ist, glaube ich, so erstmal für alle gleich. Und ja, die Enttäuschung, die hat sich da auch so breit gemacht. Also das, da konnte ich jetzt erstmal keine Unterschiede erkennen. Aber was schon so ist, also ich meine, das ist jetzt auch nicht irgendwie subjektiv, glaube ich, eine Wahrnehmung, sondern das ist einfach so, wie du es jetzt gesagt hast, dass da der oder die einen ja nicht ganz so betroffen sind wie die anderen. Und ganz konkret in meinem Fall, ja, wenn du Chancen suchst und brauchst und konkret Rennen brauchst und davon jetzt eins erstmal schon mal wegfällt, ja, dann ist das halt bitter. Also das kann man dann auch nicht anders irgendwie beschönigen. Hat mich natürlich oder ja, nervt mich und hat mich genervt. Ich meine, jetzt bin ich, glaube ich, professionell genug oder auch irgendwo vielleicht aus der Vergangenheit gewohnt, mit ob es jetzt Verletzungen sind oder ein abgesagtes Rennen oder mal eine Krankheit oder so. Du musst halt dann irgendwie schon den Schalter umlegen und nach vorne schauen, und das Jammern dann nützt natürlich auch irgendwie gar nichts. Es kostet möglicherweise eigentlich auch nur Energie, und ich glaube, da die brauche ich jetzt einfach so für die nächsten 2 bis 3 Monate. Von daher habe ich dann schon relativ schnell auch überlegt, was könnte ich dann machen und wie sieht's aus mit dem Plan, den ich jetzt ohnehin gehabt hätte nach Abu Dhabi. Und da gab es jetzt eigentlich erstmal nur die Möglichkeit, dass man noch versucht, schnell auf die Liste für Hongkong zu kommen, obwohl der Start jetzt also in 10 Tagen ist und die Meldung ist immer so 30 Tage vorher, also schon relativ schwierig und riskant, da noch drauf zu kommen. Jetzt hat sich das, glücklicherweise hat das geklappt. Das ist also erstmal, sag ich mal, ein kleines Trostpflaster. Ist das
Weltcup?
Das ist Weltcup-Sprint, also ja, ist nicht gleichwertig.
Okay, und, also schon.
Und, ja. Und dann nützt mir jetzt so, also mir jetzt mal voll in der Materie da drin zu bleiben, dann nützt mir jetzt auch wirklich nur ein richtig gutes Ergebnis was, wenn es rein nach den Punkten geht. Ich habe dann aber, kommen natürlich auch andere Sachen dazu, dass ich jetzt einfach auch irgendwie so ein bisschen in den Rhythmus kommen will, bevor es dann im April und also Ende April und vor allem im Mai dann eigentlich Schlag auf Schlag geht. Und ich habe jetzt nicht angedacht, ein anderes Rennen noch zu machen. Ich will dann auch danach nochmal trainieren, mich vorbereiten und dann, ja, und dann die Rennen eben absolvieren. Von daher ist das jetzt erstmal dann daraufhin, auf den Umstand, glaube ich, so der beste Plan. Und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen flexibel sein. Was ich natürlich schon schön fände, wäre, wenn von World Triathlon da jetzt so, ich meine, jetzt ist nach ein paar Tagen oder sind schon ein paar Tage vergangen, wenn da ja, einfach mal irgendwie ein Statement kommen würde oder ja, dass man vielleicht weiß, okay, da kommt noch was oder da man schaut oder man sucht nach einer Lösung. Das Staffelrennen am nächsten Tag ist natürlich mit abgesagt worden. Da sind natürlich dann auch gleich ganze Nationen betroffen. Das ist jetzt auch schon das zweite Staffelrennen in der Olympia-Quali, die jetzt das abgesagt wurde. Das hat schon Einfluss, ne? Also nur kommen jetzt auf den jetzigen Rennkalender fast nur noch olympische Distanzen, und an den Tag nach einer olympischen Distanz hat es bisher auch noch nicht gegeben, dass man da ein Staffelrennen hinklatscht. Wenn die alle schon, also alle Athleten eigentlich dann doch deutlich kaputter sind als nach einem Sprint-Triathlon. Also ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Ich habe das Gefühl oder würde mich jetzt einfach mal nicht darauf verlassen, weil ja, einfach weil der Kalender es nicht wirklich hergibt. Und mir wäre jetzt auch nicht großartig geholfen, wenn jetzt aus einem Weltcup ein WTS-Rennen wird. Kann ich mir jetzt erstmal auch nicht per se vorstellen. Auch da sind die Weltcups dann vor allem auch olympische Distanzen. Das heißt, es wird dann auch eher, müsste man ja dann runterbrechen auf einen Sprint, um da die Staffel noch reinzukriegen. Sprint bedeutet auch immer weniger Punkte als olympische Distanz. Also mir wäre jetzt eigentlich mit keinem Szenario richtig geholfen, es sei denn, es gibt noch ein ja, Ersatzrennen quasi, und das müsste dann irgendwie im April kommen. Aber ja, das ist so kurzfristig nicht denkbar. Ich glaube, bisher, was so ein bisschen durchgedrungen ist, dass man Abu Dhabi versucht, in November zu legen. Ja, kann ich mir, also bin ich jetzt einfach mal gespannt. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht großartig, was im November ist. Normalerweise bin ich da beim Bundeswehrlehrgang und die Saison eigentlich in Malaga ja eh beendet. Ja, weiß ich nicht, was das, also ob das was wird und was das dann soll. Jetzt ist es halt so, es ist höhere Gewalt irgendwo. Und ja, ich würde sagen, man muss da jetzt nehmen, was man kriegt. Meine Chance besteht ja weiterhin. Also du hast recht, dass ich 3 Rennen einbringen muss oder kann und auf jeden Fall 3 Rennen, ja, 3 Rennen auf jeden Fall ausbessern möchte. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch, ein 4. Rennen auszubessern. Es sind jetzt, ja, steht der Weltcup in Hongkong an, dann in 10 Tagen. Und dann von da an kommen noch 2 Weltcups, olympische Distanz und 2 WTS-Rennen, Yokohama und Cagliari. Und da Von daher, da geht noch was, denke ich. Und ich bin gut drauf. Das ist halt auch wichtig, gesund zu sein und sich jetzt nicht von allem nerven zu lassen und einfach weiterzumachen. Und ja, von daher bin ich jetzt auch einfach zurückgeflogen. Jetzt hier in Freiburg wieder im Training. Du kennst es ja, also klappt eigentlich gerade alles ganz gut.
Ja, November ist übrigens PTO T100. Immer so. Finale. Ja.
Machst du ein Comeback oder was?
Ja, ich habe uns beide mal für eine Wildcard angemeldet.
Das wäre halt nochmal auch so ein Unterfilter drauf, ne? Also, das wäre mal schön, wenn da noch
von
was.
Von mir oder von dir?
Ja, ich weiß von uns beiden, aber jetzt hier im Podcast so offen und ehrlich kann ja nur ich darüber sprechen, aber. Naja, das wäre nochmal schön, mit dir in Rennen zu machen. Und nicht hier irgendeine Staffel hier um die Ecke, ne?
Ach so, wir beide zusammen?
Ja, ja,
so,
an der Startlinie.
Okay, jetzt, dafür brauchen wir dafür brauchen wir ja nicht das Fernsehen und so, das können wir ja so machen, ne?
Ja, ja, genau. Nee, das wäre schön. Ja.
Aber kommen wir mal zurück zu Hongkong. Ist da jetzt eigentlich dann das halbe Abu Dhabi-Feld? Oder gab es da irgendwie vor Ort schon so, dass man sich so abgesprochen hat? Was machst du? Was hast du geplant? Ich meine, ich kenne ja halt auch nur so die gefährliche Internet-Wahrnehmung so.
Ja.
Kommen die Jungs noch rechtzeitig nach Miami?
Also am besten hat man sich nicht
abgesprochen. Gab es da schon so Sachen? Also ich habe nur gehört.
Am besten hat man sich nicht abgesprochen und geheime Sache gemacht und schnell eine E-Mail geschrieben. Und weil dann beim Nachmelden geht es nicht mehr darum, wo du in der Weltrangliste stehst, sondern nur darum, wer zuerst kommt, der mal zuerst. Und dadurch.
Wenn du nicht anmeldest.
Ja, ging es eigentlich nur darum, sich schnell auf diese Liste da schreiben zu lassen. Ich war dann, ja, am Freitagnachmittag ist mir dann die Idee gekommen und da waren schon ein paar Spanier, glaube ich, schneller, aber wir sind jetzt alle auf die Liste gekommen und ja, insgesamt kann man schon sagen, dass da noch viele drauf gekommen sind. Also ich habe gesehen, Jonathan Brownlee ist drauf. Das sind so ein paar gute Spanier. Ich glaube, ich habe jetzt die Liste ja vorher nicht so beobachtet, aber so eine kleine Bewegung in der Hinsicht gibt es schon. Aber für manche ist es halt auch jetzt irgendwie ein bisschen zu spät gewesen. Ne? Also ein prominenter Fall ist jetzt halt Vincent Louis, der, glaube ich, schon noch Punkte braucht, um auch in die WTS-Rennen reinzukommen. Und ja, nach meinem jetzigen Kenntnisstand dann auch abhängig ist davon, dass ein anderer Franzose sonst auf den Start verzichtet. Ja, und der ist ja jetzt auch noch nicht qualifiziert. Mit Leo Berger, den Weltmeister da im Team als direkten Konkurrenten. Die beiden kämpfen um ein Ticket. Und ja, der geht jetzt also auch auf Europacup-Level sogar zurück, um da nochmal ein paar Punkte einzufahren. Also ja, es ist schon sehr speziell und natürlich immer vor Olympia überall so ein Hauen und Stechen um die Punkte. Ich denke irgendwie auch, dass da der Verband natürlich schon dann auch, also ein Weltverband eigentlich schon in der Pflicht ist, da ja ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Und andererseits ja, ist es bei so Sachen höherer Gewalt quasi auch schwierig. Also da kann man natürlich auch nicht sagen, jetzt macht mal schnell. Manchmal ist das dann halt auch einfach so, ne?
Ja, ich meine, was willst du machen? Weißt du, klar könnte man jetzt sagen, okay, das sind die 50 Besten, die müssen jetzt irgendwo starten. Andererseits, weiß ich nicht, für Hongkong, es gibt ja, glaube ich, diesen Indoor-Weltcup noch in Livien und es gibt dann noch ja so der Europacup da in Quartaira, was du meintest. Ja. Da stehen ja auch schon andere auf der Liste drauf.
Aber Livien zum Beispiel gibt keine Punkte für die, weil es so ein Indoor-Format ist, zählt das nicht für Olympia.
Ah, okay.
Ja.
Ah, okay, ich habe gedacht, das hat mal so gezählt irgendwie. Achso, aber das zählt für die Weltrangliste, aber nicht für die Olympic Points.
Genau.
Ah, okay. Dann ist das natürlich raus. Aber obwohl Quartaira bringt ja auch keine Olympic Points, oder?
Nee, geht auch nur darum, sich in der Weltrangliste zu verbessern, um überhaupt dann wieder in die wichtigen Rennen für Olympia zu kommen. Es ist natürlich eine spezielle Situation insgesamt, aber.
Ja. Also, ja, aber ist dann ja wirklich die Frage, in welcher Situation man halt ist, also welche Punkte man jetzt einfach braucht. Also muss man sich vielleicht gegen Teamkollegen durchsetzen oder muss man sich in der Weltrangliste gegen jemanden durchsetzen? Ja, da gibt es ja auch die verschiedensten Szenarien.
Ja.
Aber andererseits, ich meine jetzt auch Beispiel Hongkong, da haben sich ja unter anderen Rahmenbedingungen auch schon 40 Athleten oder 50 angemeldet. Im Normalfall gibt es ja dann auch immer noch eine Warteliste.
Ja.
Und jetzt kommen nochmal irgendwie 50 andere Athleten dazu, die auf einmal auch alle irgendwo starten wollen. da gibt es ja eigentlich keine gute Lösung, ne? Also es ist halt, du kannst das Feld ja nicht einfach so groß machen, wie du willst.
Nee.
Und das ist halt, ja, krass. Aber als du meintest, also als du mir geschrieben hast, du startest in Hongkong, ich habe Hongkong immer mit so einem Asien-Cup in Verbindung gesetzt. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Wieso fliegt der jetzt nach Hongkong? Ist der vollkommen durchgedreht? Will der jetzt hier nur irgendwie irgendwas machen mit der Form und da irgendwie Frust rauslassen? Aber ich meine, klar, Weltcup macht natürlich dann schon auch richtig macht Sinn. Ja,
da gibt es absolut nichts zu lachen, ne?
Nee, ehrlich gesagt, so an dem Freitag, als es mit Abu Dhabi kam, ich meine, klar, wenn man irgendwie zu Hause sitzt, dann ist es ja dann doch auch irgendwie eine Meldung und man nimmt es erstmal so wahr. Im zweiten Moment muss ich wirklich irgendwie direkt so an dich denken, weil, ich stelle mir es halt dann schon auch schwierig vor, gerade jetzt so im speziellen Fall. Ich meine, klar, die Situation ist immer kacke, ob es um Olympia hin oder her geht, selbst wenn es ja irgendein anderer Weltcup ist, wo du dich vielleicht für eine WM qualifizieren musst oder weiß ich was. Und dann kommt irgendwie was dazwischen, was man selber ja nicht in der Hand hat. Boah, das ist halt einfach so, weißt du, ist halt einfach bitter. Man macht so viel dafür und dann, dann verkacken es andere, ne? Also dann verkackt man es doch nicht mal selber. Ich meine, wenn man selber ja irgendwie, weiß ich, wenn du da hingehst und ein anderer besser ist, dann kann man das ja akzeptieren. Aber so, was willst du da akzeptieren?
Ja, also ich meine, das, womit man am meisten hadern kann, ist natürlich einfach dass die Bedingungen am Ende so gut waren und man das Gefühl hat, man hätte einfach den Triathlon machen können. Wir sind da auch abends gelaufen. Es war eine unglaublich coole Atmosphäre da an der Rennstrecke und gerade Sonnenuntergang und so. Wäre einfach schön gewesen. So. Aber ich glaube schon, dass ich da im Kopf einfach auch gut vorbereitet bin und weiß auch schon irgendwie, dass du mental jetzt für die so was mitbringen musst, um da einen langen Atem brauchst bei der ganzen Geschichte. Und es kann ja auch sein, dass du einen Platten hast mal oder sowas. Also ich habe von Anfang an gesagt, also es kann sein, dass du mal ein Rennen nicht läuft oder jetzt auch im Mai dann, wenn ich eigentlich fast jedes Wochenende ein Rennen habe und eigentlich jedes wichtig ist, dann kannst du dich auch nicht runterziehen lassen davon, wenn bei einem was passiert. Und ich meine, dass das jetzt direkt so Abu Dhabi war, so dieses vorgelagerte Rennen, wo du also rein zeitlich, wo du jetzt einfach schon mal diese Form so überprüfen wolltest, du wolltest schauen natürlich auch wie... Ja, also einfach auch zeigen, was geht, nachdem ich jetzt eigentlich auch monatelang gut trainiert habe und auch ein gutes letztes halbes Jahr von der vergangenen Saison hatte. Da würdest du natürlich irgendwie anknüpfen und dann jetzt so, das ist dann einfach natürlich nicht, also unbefriedigend, wenn dann einfach nicht die Möglichkeit so besteht. Aber ja, nichtsdestotrotz, das ist halt, muss man halt irgendwie auch dann professionell nehmen und dann geht's halt weiter. Und was soll ich jetzt sonst anders machen?
Ja. Doofe Frage, Lasse, du wirkst so souverän. Bin ich gar nicht von dir gewohnt. Wie soll ich das sagen? Bist du. Ich will nicht sagen, glaubst du so an das Happy End? Oder bist du so davon überzeugt, dass das funktioniert oder dass alles so seinen Lauf nimmt? Oder. Ich hätte jetzt erstmal so. Ich meine, klar, jetzt sind wir so 3-4 Tage später, wir sind jetzt gerade. Mittwoch, also ja doch 5 Tage nach dem Rennen. Ich meine, du bist nach Hause geflogen, hattest irgendwie viel Zeit zum Nachdenken. Aber ich meine, es ist ja dann doch auch immer noch eine Situation, an der man hadert. Und ich meine, wenn jemand hadern kann, dann halt du. Und irgendwie, wenn ich dir jetzt so zuhöre, würde ich irgendwie denken, pff, oh, krass, der hat alles im Griff und wird sowieso gut ausgehen. Und ich verstehe die ganzen Fragen nicht, so in die Richtung irgendwie.
Ja, aber also ein bisschen ist es so, weil ich natürlich schon jetzt einfach sage, ich sehe einfach nach wie vor die Chance. Ich glaube natürlich dran, ich meine, das ist was mich motiviert ist. Die ist ja auch da einfach. Ich habe ja schon eigentlich Ergebnisse gehabt oder gezeigt, dass ich dazu in der Lage bin und ich muss es jetzt halt in den nächsten Monaten abrufen, aber teilweise die Ergebnisse habe ich auch schon mal gemacht und jetzt hat das letzte, also bin ich einfach gesund. Also ich glaube, ich wäre viel, viel schlimmer wäre für mich, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich bin nicht richtig belastbar oder ich kriege Probleme mit Verletzungen oder irgendwas in der Art. Aber ich habe schon ein bisschen Selbstvertrauen natürlich aus der letzten Zeit so mitgenommen, habe ein gutes Training gehabt und ja, habe jetzt auch lange Zeit gehabt, mich mit der Situation zu befassen und Es ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer, würde ich sagen, oder für mich keine schlechte Situation, ja, mit Jäger zu sein sozusagen und die Chance zu sehen und zu suchen, als ja, irgendwie jetzt in einer anderen Rolle zu sein. Und also ich glaube dran und will mich davon jetzt eigentlich nicht irritieren lassen, sondern einfach weitermachen. Deswegen, ich verstehe schon die Fragen. Kurz ging es mir vielleicht auch mal kurz so, aber jetzt irgendwie dieses richtige Tief gab es halt nicht, weil ich jetzt einfach denke, okay, weiter. Also dafür habe ich das jetzt über die letzten 2 Jahre schon oft genug gesehen, dass es einfach darum geht, da wirklich ja, durchzuhalten und immer wieder ja, sich zu berappeln, weiterzumachen, an sich zu glauben und auch halt nicht, ja, darfst halt nicht anfangen, jetzt irgendwie nervös zu werden oder da zu strugglen. Und ich glaube, so hat man halt die besten Chancen, ja, das am Ende dann auch zu schaffen.
Ja, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Also wenn vielleicht nicht morgen, dann übermorgen. Bin ich überzeugt. Du, Lasse, war mir auf jeden Fall eine Freude, dass du dir hier so Rede und Antwort gestanden hast und ja, uns so ein bisschen mitgenommen hast. Bleibt uns, also wahrscheinlich auch, wahrscheinlich Simon und Mika, die würden sich wahrscheinlich anschließen. Ich glaube, wir drücken dir auf jeden Fall fest die Daumen, dass es noch ein Happy End wird. Und wenn nicht, dann halt in 4 Jahren, whatever. Ich freue mich auf jeden Fall, dich dann mal wieder in Freiburg zu sehen. Irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung wann, aber ja, zieh das durch. Viel Glück in Hongkong und dann würde ich sagen, wir hören uns, ne?
Jo, danke Nils. Bis demnächst.